Jo, hi, hallo, mein Name ist Olaf Kretschmann und für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich setze mich seit 2012 dafür ein, dass zukünftig jeder frei entscheiden kann, welchen Medienanbieter er denn gerne unterstützen möchte und nutzen möchte. Seit 2013 ist uns ja dieses Recht genommen worden und wer sich ein bisschen tiefer mit dem Thema Rundfunkrecht auskennt, der wird auch wissen, dass das vorher schon auch so gegeben war. Also schon vorher gab es eine Einschränkung. Ich selber bin mit einem Dogma groß geworden. Ich habe nämlich selber mal ganz normal Rundfunkgebühren bezahlt. Ich habe hier mal meinen Anmeldebogen mitgebracht. Der ist tatsächlich bei mir noch existent zu Hause. 1993 habe ich mich angemeldet. Nicht, weil ich auf die Idee kam, sondern weil mich jemand darauf hinwies, dass wenn man Rundfunk empfängt, hat man eine Rundfunkgebühr zu zahlen. Damals war ich noch so naiv und dachte, hört sich irgendwie sehr sinnvoll an. Ja, wenn man Rundfunk empfange, dann muss ich dafür eine Gebühr entrichten. Ich wusste damals aber noch nicht, dass schon diese Behauptung nur eine Teilwahrheit darstellt. Und insofern habe ich ganz normal Rundfunkgebühren entrichtet. Also ich habe mich angemeldet, habe dann Rundfunkgebühren entrichtet. Aber ich gehöre zu den Menschen, die sich sehr detailliert mit historischen Ereignissen auseinandersetzen und wie diese dann auch medial inszeniert werden. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn man in irgendein Thema einsteigt, Sie werden selber solche Themen kennen, wie vielleicht die Brutkastenlüge zum ersten Irakkrieg, wo die Tochter des kuwaitischen Botschafters unter Tränen erzählt, dass irakische Soldaten Kinder aus Inkubatoren rausgenommen hätten und auf die Erde geschmissen haben. Wenn man das hört, dann werden die meisten davon emotional berührt sein. Was man nicht weiß oder wusste zu dem Zeitpunkt oder was zumindest nicht kommuniziert worden ist, das ist eine riesen PR-Show gewesen, die bezahlt worden ist. Nun kann sich der Normalsterbliche nicht vorstellen, in unserem alltäglichen Leben kann das auch bei Nachrichten, kommt das vor, dass das inszeniert ist oder nicht? Und mir ging es so, ich habe das alles, ich will nicht sagen, einfach hingenommen. Ich habe das zur Kenntnis genommen, habe mich tiefer auch in die Themen eingearbeitet, habe aber immer den Rundfunk noch genutzt. Und so war es dann möglich, auch sowas wie Jugoslawien, der eine oder andere wird das vielleicht kennen, gab eine riesen Pressekonferenz, auf der erzählt worden ist, welche Gräueltaten hier abgegangen sind. Auch das ist PR gewesen, auch das war eine Inszenierung. Das heißt nicht, dass da schreckliche Dinge passiert sind, sondern nur die Art und Weise, wie es inszeniert wurde, ist ganz klar hier in dem Fall eine Inszenierung für die Öffentlichkeit gewesen, um Sympathie zu erzeugen für ein Eingreifen in diesem Konflikt. Und dazu brauchen wir nichts weiter sagen. Das ist der 11. September, besser gesagt ein paar Tage danach, wo Herr Bush der Welt oder besser gesagt erstmal seinem Kongress erklärt hat, den Krieg gegen den Terror. Auch hier muss man sich fragen, es wird einfach nur wiederholt. Also für mich immer das beste Beispiel, so eine Inszenierung ist, wenn ich einfach ungeschnitten das Material präsentiere, ohne zu erklären, was hat eigentlich diese Story hier, also was gibt es eigentlich dahinter zu erzählen oder transportieren wir das einfach nur? Und Sie werden auch diese Geschichte kennen, um die Demokratie im Irak zu etablieren, brauchte man eine weitere Geschichte. Das war die Geschichte mit den Massenvernichtungswaffen. Heute darf man offiziell sagen, oh, das war eine Lüge. Ich würde sagen, all das ist eine Inszenierung, auch dass wir jetzt offiziell sagen dürfen, dass das eine Lüge ist. Insofern kann man sich dann fragen, und mir ging es eben auch so, ab welchem Zeitpunkt hinterfragt man eigentlich kritisch, was Medien in diesem Kontext leisten? Und bei mir war es so gewesen, mein erster Punkt war Sie werden es wahrscheinlich kennen, und zwar als die No-Fly-Zone in Libyen etabliert worden ist, also wo es darum ging, den Gaddafi, der Bomben auf das friedliche Volk wirft, ja, sag ich mal, zu entthronen. Die Medieninszenierung, die da stattgefunden hat, habe ich komplett archiviert. Also komplett ist nicht möglich, aber bestmöglich archiviert. Alles, was ist medial abgelaufen, was ist im Printbereich abgelaufen, was ist im Videobereich abgelaufen worden, was ist bei den öffentlich-rechtlichen Medien abgelaufen, was ist im Internet abgelaufen. Und mir ist aufgefallen in diesem Zusammenhang, dass ein gewisses Pattern benutzt wird, also eine gewisse Logik, wie man Informationen aufbereitet und dass man Dinge präsentiert, wenn man wirklich den Hintergrund dazu wüsste, dann würde es nicht möglich sein, diese Informationen einfach zu transportieren. Ich zeige Ihnen mal hier ein Beispiel, worüber ich das erste Mal massiv gestolpert bin. Das ist ein Bild, aus Libyen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dieses Monument noch kennt. Das sollte darauf hinweisen, auf ein Szenario, was 1986 passierte. Und zwar haben die Amerikaner versucht, dort auch schon Libyen für sich in, sag ich mal, einzunehmen. Und das ist gescheitert. Da hat Gaddafi sich gedacht, hey, da machen wir ein schönes Mahnmal hin, machen eine eiserne Faust und zerpressen diesen Kampfjet, der das symbolisieren sollte. Und auf diesem Kampfjet ist drauf, wie man ein bisschen schwierig erkennen kann, eine amerikanische Flagge. Und der Schriftzug USA steht da drauf, auf diesem Mahnmal. Und das ist eine Aufnahme, die ist aus dem Juni 2011. Jetzt sind das nicht Rebellen, die hier oben feiern, sondern das Zerbombte hinten ist original immer schon so gewesen. Das waren nämlich die Bomben 1986 und Gaddafi hat das so gelassen und hat das immer als Inszenierungsplatz benutzt. Sondern die Leute, die hier drauf feiern, sind seine Anhänger, weil sie bisher es noch geschafft haben, Gaddafi zu verteidigen. So. Häufig ist das in den Medien nicht so transportiert worden, gerne dieses Bild, weil, wie gesagt, hier dieser Kampfjet zu sehen ist, damit man eine Beziehung hat. Ah, irgendwie ist doch hier was US-Amerikanisches. Und jetzt passiert Folgendes. Im August 2011 wird live übertragen auf Al Jazeera und auf anderen Kanälen, also wirklich live, das ist also nicht geschnittener Kram, live übertragen, wie diese Hochburg, wo diese Faust steht, gerade eingenommen wird. Da sind Kameras mit dabei. Und jetzt passiert ein Wunder. Und zwar, die Rebellen nehmen das ein, die Kamera kommt rein und was sehen wir? Der USA-Schriftzug ist weg und die Flagge ist weg. Ups, und die Flagge ist weg. Und da muss man sich fragen, hallo, was ging hier ab? Wer hat denn vorher bitte schön dieses Ding übermalt, bevor die Leute da reinkommen, um den Platz zu erobern? Und das sind so kleine Sachen, die fallen den meisten Leuten überhaupt nicht auf. Das heißt, man muss sehr, sehr tief sich mit der Thematik beschäftigen, um so eine Irritationen, die medial präsentiert werden, herauszufinden und zu sagen, hey, das ist doch hier inszeniert. Auch, dass die Kameras jetzt live da reingehen und uns zeigen wollen, dass sie diesen Platz erobern. Eine viel schönere Geschichte ist die Synchronität mit Google Maps. Ich weiß nicht, ob die jemand von Ihnen kennt. Und zwar gibt es normalerweise gab es zu Zeiten Gaddafi den sogenannten Platz der Grünen Revolution oder den Grünen Platz. Der wurde so benannt nach der Grünen Revolution aus Gaddafis Sicht. Der hieß die ganze Zeit so. Und auf einmal haben die Rebellen entschieden, dass der Platz wieder so heißen soll, wie er vor Gaddafis Zeiten heißen sollte, nämlich der Märtyrerplatz. Und das Kuriose ist, das wird einfach verkündet, hey, wir wollen wieder, dass der anders heißt. Und was passiert auf Google Maps? Der wird anders benannt. Da muss man sich fragen, kann man irgendwo bei Google Maps anrufen und sagen, hey, ich hätte gerne mal die Straße umbenannt oder den Platz umbenannt. Und dann passiert das synchron. Wie gesagt, normalerweise müsste das eigentlich jemand mal hinterfragen, was geht denn hier bitte schön ab? Und sowas analysiere ich sehr, sehr detailliert und sehr gerne und habe dann angefragt, mich selbst gefragt, was macht eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Der hat doch irgendwie diesen Kontext, dass er objektiv ist, dass er ausgewogen ist, ja? Dass er, sag ich mal, der Wahrheit verpflichtet wäre. Und ich musste Folgendes erleben. Der wiederholt das jetzt einfach ganz kess im Kontext des Syrien-Konfliktes. Copy-Paste-Strategie nenne ich das, auch medial. Also auch hier wieder ein Diktator, der Bomben auf sein friedliches Volk wirft. Ja. Und hier, deshalb insofern für mich interessant, das war der Punkt, wo ich angefangen habe, es generell zu hinterfragen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Das war im Ende 2011 zu 2012. Und hier war es so gewesen, Tom Boh kündigt damals zwar noch nicht Chef des WDRs, sondern er war noch Moderator in der Tagesteam. Und er kündigt jetzt ganz heroisch an, hallo, wir haben eine Dokumentation. Und diese Dokumentation ist einmalig, weil einem Kollegen von uns ist es gelungen, sich heimlich in die Homs, in die Hochburg von Homs zu schmuggeln und dort Bildmaterial an die Welt zu bringen, wie es bisher noch nie veröffentlicht werden konnte. Und dieses Bildmaterial wird erstmalig bei Tagesteam ausgestrahlt. Und einen Tag später ist die gesamte Dokumentation zu sehen. Ich habe mir die Dokumentation angeschaut, wollte einfach mal sehen, okay, wie berichtet denn jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk über die Situation in Homs? Zum damaligen Zeitpunkt, ähnlich wie jetzt in Aleppo, ging es darum, es medial noch mehr den Leuten beizubringen. Hey, schwierige Situation, wir müssen was machen. Und in dieser Dokumentation passierten viele Dinge, wo ich gefragt habe, ist das jetzt eine Inszenierung oder ist das jetzt eine Dokumentation? Was ist das jetzt wirklich? Die Dokumentation behauptet, es ist eine Dokumentation, keine Inszenierung, das ist alles so passiert wie erzählt. Erstaunlicherweise passiert Folgendes. Die Dokumentation wird ausgestrahlt und ein paar Tage später, der eine oder andere wird das Medienmagazin kennen, wird bei ZAP berichtet von den Leuten, die die Redaktion dahinter sind, diesen Bericht gemacht zu haben, welch einzigartiges Material das Ganze wäre. Und man müsste den Redakteur, besser gesagt den Macher des Films, schützen. Das ist jetzt nicht der Macher des Films, der Stefan Buchen, sondern das ist ein Reporter, der sich aus dieser Konfliktsituation ein bisschen auskennt und auch das Material eben bewertet und sagt, hey, wirklich grandioses Material und es ist Zeit, dass dieses Material endlich an die Öffentlichkeit kommt. Ich habe mir dieses Material angeschaut, bin nur über eine Sache eigentlich gestolpert inhaltlich. Und als ich über die Sache gestolpert bin, habe ich gesagt, guck dir das mal im Detail an. Nimm das Ding mal komplett auseinander. Und ich habe fast einen Monat gebraucht, mir wirklich Sequenz für Sequenz zu analysieren. Ist das so, wie behauptet worden ist? Könnte da was Inszeniertes mit dabei sein oder nicht? Hatte zum Schluss 115 Fragen, die für mich ungeklärt waren. Und dachte, sei mal so kess und stell diese 115 Fragen der Redaktion. So, ich würde Ihnen nur mal ein einziges Beispiel aufzeigen, wo vielleicht bei Ihnen das auch zum Stolpern führen könnte, wo man sagen könnte, ist das eine Inszenierung? Ich zeige Ihnen mal ein kurzes Beispiel. Ich nehme mal mit Absicht keine Videosequenz, sondern hier dieses Beispiel. Es geht um folgende Situation. Wir sind in Homs. Man wird an eine Straßenkreuzung geführt. Das ist dieser Mann, der hier unkenntlich gemacht worden ist während des Videos. Dieser Mann ist auch ein Protagonist in dem ganzen Film. Der hilft immer dabei, die richtigen Situationen zufälligerweise zu haben. Und der Mann führt eben das Redaktionsteam oder den Kameramann an diesen Platz. Und hier wird erläutert, auf den Dächern wären lauter Snipers. Und man könnte nicht diese Straße hier überqueren. Und man müsste, so traurig das Ganze ist, die Menschen, die auf der Seite sind und auf der Seite, die können sich lebenswichtige Dinge nur zuschmeißen. Das heißt also, wenn die was brauchen, dann müssen die sich das gegenseitig zuschmeißen unter ganz gefährlichen Lebensbedingungen. Ich will nicht sagen, dass das nicht so ist. Aber folgende Situation passiert. Also, der Kameramann wird an den Platz geführt. So, jetzt werden die Leute auf der anderen Seite gezeigt. Jetzt wird gezeigt, wie dieser Herr zum Beispiel ein Windelpaket auf unsere Seite wirft und sagt, hey, hier, ich habe hier ein Windelpaket hier für euch, ja, lebenswichtige Dinge, schmeiße ich euch was zu. Die wichtige Sache liegt jetzt auf der Seite. Übrigens, hier ist so ein kleiner Shopbesitzer. Da fragt man sich, okay, wie ist der jetzt hier in der Schusszone? Aber das ist nur nebenbei. So, jetzt liegt die Windel auf unserer Seite. Jetzt können wir sagen, endlich haben wir eine Windel. Was wir nicht sehen konnten oder was man nur für einen Bruchteil einer Sekunde sehen konnte, deshalb ist das wahrscheinlich im Schnitt nicht aufgefallen, ist, dass man in der Anfangssequenz dieser Situation man fährt also mit dem Motorrad hier hin und was sieht man? Bumm, auf der Seite. Ja, da ist ein Familienpaket mit diesen Windeln schon sichtbar. Schön abgeschweißt, ja, eingeschweißt, mehrere Pakete sind schon da und die Jungs sind vorbereitet, okay, schmeißt mal gleich was rüber. Dieser Bericht wurde angekündigt, ARD-exklusiv, besonderes Material, wir müssen den Reporter schützen. Wissen Sie, was passiert ist? Am gleichen Tag, nur zeitversetzt, weil es eine andere Zeitzone ist, wird das Ding bei CNN ausgestrahlt. Dasselbe Material, ein bisschen anders geschnitten. Das Schöne ist, wenn man das Material hat und das ARD-Material hat, dann kann man besser diese Sequenz analysieren, die hier passiert ist. Weil die andere Schnittzonen haben, da kann man besser das Material zusammenstellen. Hier wird nämlich noch deutlicher, die schmeißen hier in Tüten im Prinzip das Material von dieser Seite auf die andere, die packen das aus und schmeißen das wieder auf die andere Seite. Ich habe dann natürlich, also das gehört zu einer der 115 Fragen, die ich hatte. Und ich dachte ganz kurz, hey, das schickst du dem SWR, dem Redaktionsteam und fragst einfach mal an. Bitte können Sie da mal auf Antworten geben. Passiert folgende Situation, auch sehr lustig, der SWR reagiert nicht. So dachte ich, okay, was kannst du machen? Schreib doch einfach die Lady an, die schon vorhin bei Heiko im Vortrag vorkam, Monika Piel. Damals ARD-Chefin und auch zeitgleich Intendantin des WDR und ich habe sie angeschrieben, hey, die SWR-Kollegen, die antworten nicht. Und sie hat mir prompt zurückgeschrieben, also besser gesagt zurückschreiben lassen, dass die Kollegen antworten werden. Insofern ist denn Folgendes passiert. Ich habe von der Redaktion einen kurzen Brief bekommen, hey, es braucht ein bisschen Zeit, Sie haben so viele Fragen, da müssen wir ein bisschen, das braucht ein bisschen und wir müssten das auch mit demjenigen analysieren, der das Material gemacht hat. Und ich habe gesagt, kein Problem, ihr könnt ein halbes Jahr, ein Jahr könnt ihr euch Zeit lassen, würde nur gerne die Antworten dafür wissen. Und dann passiert etwas, was ich damals noch nicht einschätzen konnte, was das eigentlich bedeutet. Und zwar wurde im Spätprogramm 3 Monate später im selben Magazin ZAP der Mann präsentiert, der den Film gemacht hat. Also den man vorher nicht zeigen durfte, weil Lebenssituation, der Mann muss geschützt werden. Und Marcel erklärt jetzt hier, dass diese Bilder aus Syrien dazu benutzt werden könnten, dass man ein einseitiges, verschobenes Bild bekommen könnte und dass man das für Kriegspropaganda benutzen könnte. Ich dachte, hallo, was geht denn jetzt bitte schön ab? Jetzt wird also das genau das Gegenteil davon behauptet, wo vorher das heroische Material da war. Und dann tauchen noch mehrere Kollegen auf in diesem Magazin, die alle erklären, dass es ganz schwierig wäre, in solchen Kriegssituationen gute Berichterstattung zu machen. Und dass die ARD natürlich alles dafür leistet, beste Berichterstattung zu gewährleisten. Und das war für mich ein Signal, das weiß ich heute besser einzuschätzen, um sich nicht offiziell zu entschuldigen, hallo, wir haben hier falsch und einseitig berichterstattet, sondern das gehört zu diesem Kontext ausgewogene Berichterstattung. Das heißt also, ich kann voll die große Inszenierung aufziehen und den Leuten erklären, hey, die Welt sieht so aus und bring dann um 23.30 Uhr mal kurz zum Bericht, hallo, es könnte auch anders sein. Also insofern nenne ich das die verkappte Gegendarstellung. Und was passiert? Ich bekomme einen Brief, und zwar vom SWR-Chef höchstpersönlich. Der schreibt mir also eine Mail und danach bekomme ich auch die Antwort zu all meinen Fragen. Übrigens, auf die Frage, woher denn die Windeln kommen, stand die Kesser-Antwort, wissen wir nicht. Ja, wissen wir nicht, woher die Windeln kommen. So, aber der Mann schreibt mir eben halt einen Brief, eigentlich ganz nett geschrieben, aber er schreibt ein interessantes Zitat und das war der Aufhänger für mich eigentlich, mich mit dem Thema Rundfunk überhaupt auseinanderzusetzen, also wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk strukturiert ist. Er schreibt tatsächlich, dass verschiedene Zuschauer zu unterschiedlichen Bewertungen und Meinungen kommen, ist normal und sogar wünschenswert. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir dem Stoff die Grundlage für Meinungsbildung geliefert haben. So, ich brauchte einen Moment, um den Satz zu verstehen. Das heißt, wenn ich den Manipulator bei der Manipulation erwische, dann darf ich dem Manipulator dankbar sein. So, und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, okay, es wird höchste Zeit, Olaf, dich mit dem Thema Rundfunkbeitrag zu beschäftigen, damals noch Rundfunkgebühr. Wofür zahlst du das eigentlich? Weil es passierte folgendes Ereignis. Also der Mann, der erklärt, dass man diese Bilder für manipulative Zwecke benutzen könnte, der Mann bekommt einen Preis. Der bekommt nicht einen, der bekommt mehrere. Ich fand nur das Bild so schön, weil es ein Axel Springer Preis auch noch ausgerechnet ist für junge Journalisten. Also der Marcel, der diesen schönen Beitrag gemacht hat, der bekommt einen Preis. Und ich zeige nur einen kurzen Textauszug aus seiner Laudatio, die er gehalten worden ist. Und auch da kann dem einen oder anderen, sage ich mal, der Atem ein Stück stocken. Da steht doch tatsächlich, der Autor verstößt gegen die journalistischen Regeln der strikten Distanz. Und doch hat er eine blitzsaubere journalistische Arbeit geliefert. Das wäre jetzt ja schon mal ein Widerspruch. So. Marcel ist parteiisch, er steht auf der Seite der Opfer, also es wird schon mal klassifiziert. Wie sollte die Außenwelt sonst glaubwürdig erfahren, was in der Kampfzone geschieht? Die Mörder halten die Medien fern und so weiter. Also das heißt, die Einordnung, wie wir das überhaupt zu verstehen haben, so ist es zu verstehen, nicht anders. So, und ich habe dann angefangen, okay, Olaf, beschäftige dich mit diesem System. Und um sich mit dem System zu beschäftigen, hilft es aus meiner Sicht, das ist etwas, womit ich mich tagtäglich beschäftige, ein bisschen Hintergrundwissen zu diesen Aspekten zu haben, nämlich zum Thema Manipulation und Kontrolle. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Mann kennen, das ist Edward Bernays. Edward Bernays, wenn Sie sich mit Manipulation beschäftigen oder in der PR-Arbeit tätig sind, in der journalistischen Arbeit tätig sind, rate ich Ihnen, dieses Buch zu kaufen, Propaganda. Denn das ist ein Standardwerk eigentlich, um zu verstehen, wie man Zielgruppen oder Massen beeinflusst, ohne dass Massen wissen, dass sie beeinflusst sind. Das hört sich frech an, aber das ist die Aufgabe, die Edward Bernays oder den Job, den er sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und er beschreibt das in dem Buch hervorragend, wie das funktioniert. Das können sich die meisten Menschen nicht vorstellen. Die Menschen können sich nicht vorstellen, hey, könnte das alles inszeniert sein oder ein Großteil inszeniert sein? Könnte ein Großteil dazu, sage ich mal, zusammengetragen sein, dass es uns nur so erzählt wird, dass wir denken, dass es so ist? Er beschreibt das in dem Buch sehr detailliert, was die meisten Menschen wahrscheinlich hier in der Bundesrepublik nicht kennen. Es ist in Amerika, eigentlich wird es heroisch gefeiert, wenn man die Massen manipuliert. Das kann man sich bei uns nicht vorstellen. Also wenn man hier sagen würde, ey, es ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie, wenn wir die Massen manipulieren. In Amerika ist das ein gefeiertes Thema. was hier in den Geschichtsbüchern wahrscheinlich überhaupt nicht abgehandelt wird. Dieses Team hier ist das sogenannte Censorship Board vom CPI. Jetzt wird in Deutschland wahrscheinlich noch jemand was vom CPI gehört haben. CPI steht für Committee for Public Information. Dieses Gremium hat für etwas sehr Spezielles gesorgt. Kann man sich nicht vorstellen, ist aber tatsächlich so der Fall. Das ist Woodrow Wilson. Woodrow Wilson wollte zu seiner zweiten Amtsperiode wiedergewählt werden. Und er hat den Leuten Folgendes versprochen. Er hat gesagt, wir als Amerikaner, wir bleiben im Kontext des Ersten Weltkrieges neutral. Ja, wir mischen uns nicht in den Krieg ein. Und der Mann wird wiedergewählt. Das heißt also, Friedenspolitik wird gewählt. Und jetzt passiert aber Folgendes. Amerika, ich will nicht erklären, warum, zieht in den Krieg. Und jetzt müssen Sie sich ja vorstellen, wie schaffe ich es denn, jetzt 180-Grad-Wendung zu schaffen, dass das ganze Volk heroisch sagt, jo, es ist gut, dass wir in den Krieg ziehen. Und dafür hat das CPI gesorgt. Es hat sämtliche Massenkommunikationskanäle synchronisiert. Damals gab es natürlich jetzt noch nicht so TV und Radio, wie wir das heute kennen, aber Kino, Verlage, die Postermaler, alles wurde synchronisiert. Das heißt, wie der Erste Weltkrieg zu verstehen ist, wie er zu interpretieren ist und welche Botschaften beim Volk ankommen sollen, wurde über das Censorship definiert und die Verlage haben sich dran gehalten. Das nannte sich dann freiwillige Zensur. Also, und da gibt es ganze Bücher dazu, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und heute wird das noch als ein heroischer Akt gefeiert, zu sagen, hey, so haben wir es geschafft, dass wir, sag ich mal, synchron aufgetreten sind. Und es gibt ja einen einfachen Trick, in Amerika ist das viel einfacher als hier. Es gibt einfach den Trick dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Entweder bist du für uns, dann bist du ein Patriot, oder du bist gegen uns, dann bist du ein Terrorist. So, und diese Taktik geht ja bis heute eben auch sehr gut auf. Aber nur damit Sie ein Gefühl dazu haben, das ist hier richtig hoch strategisch etabliert worden. Das ist jetzt nicht irgendwie, da ist ein kleiner Think Tank und denkt sich was aus. Das ist also auf der obersten Ebene etabliert worden, alles komplett zu synchronisieren. Ich zeige Ihnen mal, also, dass das Normalität ist, ist den meisten Menschen nicht bewusst. Und wenn Sie einen Bericht sehen, ich zeige Ihnen mal was schön Altes, damit es jetzt nicht ganz so gleich, oh, was machen die Medien denn beim Öffentlich-Rechtlichen, sondern ich zeige Ihnen mal ein altes Beispiel als Stillshot. Und zwar ist das ein Beitrag aus dem Jahre 1934 und hier ging es um die Tötung des Königs Alexander. Der wurde ja getötet in einem öffentlichen Kontext. Also der Mann ist öffentlich auf der Straße gefahren, er ist gefeiert worden und in dieser Situation ist ein Attentat erfolgt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Während dieses Attentat passierte, ist das Attentat, logischerweise waren Kamerateams mit am Start, heute nicht zu vergleichen mit kleinen Kameras, sondern es waren eine riesen Apparate. Das Ganze wurde gefilmt und man hatte Folgendes gemacht. Alle Menschen, die eine Kamera hatten, wurden alle in Gewahrsam genommen. Man hat alle ins Gefängnis geschickt, hat denen das Kameramaterial weggenommen, hat alle Filme belichtet und denen danach das Kameramaterial und die Filme wieder zurückgegeben. Offiziell heißt es heute, es gibt kein Filmmaterial von der Tötung, also von der tatsächlichen Tötung. Nun ist aber Folgendes passiert. Fox News, damals schon sehr groß im Rennen, präsentiert das Ganze. Das ist Mr. Thomas, der das dann präsentiert und erklärt. Und der bringt das dann auch im Film. Ich weiß nicht, ob das auf YouTube verfügbar ist. Ich glaube nicht, weil da spezielle Rechte drauf liegen. Wenn nicht, dann bitte mal auf YouTube nachschauen. Es gibt diesen Bericht, wo eben ausführlich gezeigt wird, dass diese Tötung passiert ist. Und was wird in diesem Film noch gezeigt? Ich habe mal nur zwei Stills rausgenommen. Es wird gezeigt von dem Mörder oder von dem, ich sage jetzt mal vorsichtigerweise, von dem zugeordneten Person, die der Mörder sein soll, den sein zertrampelter Hut, weil der wird dann im Prinzip auf der Straße gleich niedergemacht. Und es ist die Pistole zu sehen von demjenigen, also von dem Täter. Und man hört auch den Schusssequenz. Also wenn man sich den ganzen Film anguckt, dann sieht man das. Das Material ist aber kein reales Material. Es ist reingeschnitten worden. Das heißt, Fox News hatte gar, also die haben das nachgestellt. Und das ist der Bevölkerung nicht klar. Das heißt, diese Bilder, das ist immer das Problem bei Fernsehen, die brauchen Bilder. Also die können keine weiße Wand zeigen, also die müssen irgendwas zeigen. Damals war es nicht Fernsehen, sondern Kino. Das heißt, um es lebendiger zu machen, schneide ich einfach was rein. Und so ist es für den Laien natürlich ultra schwer zu erkennen, ist das jetzt inszeniert, ist das jetzt wirklich? Es würde wirklich helfen, wenn hier eine kleine Einblendung wäre, nachgestellte Szene. Ist aber nicht der Fall. Für diejenigen, die in der DDR groß geworden sind, die kennen eigentlich diese Manipulation. Ich habe Ihnen mal ein schönes Beispiel mitgebracht, wie Herr Brezhnev 1973 abgefeiert worden ist in der Berliner Zeitung und im Neuen Deutschland. Also begeisterte Ströme, die Menschen sind heroisch und feiern, dass Herr Brezhnev da ist. Und ich sage, diese Synchronität funktioniert zu jeder Systemzeit. Ich zeige Ihnen mal das hier. Also es funktioniert immer. Also man muss nur wissen, wohin man dann die Aufmerksamkeit richten muss. Ja, also der Kurs hat sich ein Stück verändert, aber ansonsten ist dann das Gleiche. Das heißt also, es werden diese Bilder einfach etabliert und synchronisiert über die gesamten Medien. Einfacher ist es, wenn ich das Ganze live präsentiere. Und die meisten, wenn ich jetzt so hier in die Runde schaue, werden das wahrscheinlich miterlebt haben, ist der 11. September. Wenn ich also Bilder live bekomme, nonstop, 24 Stunden läuft das und dann Tage später als wiederholenden Loop, bis es oben endlich sitzt nach Pavlov, ja, dass ich verstehe, ach, so war's, ja, und dann wird das immer wieder gezeigt, dann funktioniert das viel einfacher, Einfluss zu nehmen auf unser Gehirn. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn ich keine Bilder habe, aber dafür gibt es auch einen Trick. Ich inszeniere wieder was. Hier gutes Beispiel ist die Tötung von Osama bin Laden. Und dieses schöne, ich liebe dieses Foto, alle schauen irgendwo hin, also eine imaginäre Wand. Und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das Interview mit Herrn Obama kennt bei 60 Minutes, was er bei diesem Medienformat gegeben hat. Da wird er nämlich ein paar Tage nach dieser angeblichen Tötung interviewt und sehr ausführlich interviewt. Und dann fragt ihn der Reporter, was haben Sie denn gesehen? Und Sie müssen sich nur diese Sequenz anschauen, damit ich jetzt nichts Falsches in der Originalübersetzung wiedergebe. Aber er druckst rum wie ein, also die Kamera und wir sahen nicht richtig. Und da fragt man sich, was seht ihr eigentlich hier gerade? Seht ihr was oder seht ihr nichts? Es ist unklar. Es ist bis heute unklar, ob die was gesehen haben. Ja? Und insofern, man sieht auch sehr schön, wie sie alle betroffen schauen. Alle Monitore sind zufälligerweise aus. Hier ist ein bisschen rumgepixelt worden. Ja? Und er macht hier wahrscheinlich seine Joystick-Steuerung, um die Bin Laden-Tötung klarzumachen. Wenn wir nichts haben, wird uns einfach was präsentiert und es wird auch x-mal wiederholt. Es wird auch nicht hinterfragt, sondern es wird einfach wiederholt. Und wenn es dann noch nicht sitzt, wird noch, aus meiner Sicht, das i-Tüpfelchen ist dann, lass uns einen Film draus machen. Lass uns einfach einen Film draus machen, dann wird es noch glaubwürdiger. Und am besten ist, wenn darauf dann noch referenziert wird. Ja, habe ich auch so ein Zero Dark Thirty gesehen? Habe ich da auch gesehen? Hm, wird wohl so gewesen sein. Ja, also das ist ein typischer Trick, wie das funktioniert, dass wir denken, dass das so ist, wie es ist. Ich würde Sie mal kurz entführen wollen, damit Sie ein bisschen besseres Gefühl haben, was hat denn das eigentlich alles mit Rundfunk zu tun? Mit der Rundfunkgeschichte in Deutschland ein Stück entführen, weil die meisten haben davon wenig Kenntnis, weil sie beschränken sich nur auf das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und man sollte ein bisschen verstehen, woher kommt denn eigentlich der Rundfunk? Das Schöne ist, an der deutschen Sprache, ist Ihnen mal haben Sie sich mal gefragt, was eigentlich Rundfunk heißt? Also das Schöne ist, in der deutschen Sprache es ist eindeutig. Es heißt, rund um die Uhr funken. Ist ganz simpel. Deshalb kann man, also das ist das Schöne echt an der deutschen Sprache, deshalb weiß man, aha, es geht nicht um Internet. Ja, wenn Ihnen jemand wieder erklärt, ach, das sind Medienangebote im Internet, das hat nichts mit Rundfunk zu tun. Ja, Rundfunk ist rund um die Uhr funken. Daher kommt das formal. Hier ist das Foxhaus, 1926 ist diese Aufnahme gemacht worden oder diese Illustration gemacht worden, aber 1923 ist offiziell Rundfunk in Deutschland etabliert worden, damals noch als sogenannter Unterhaltungsrundfunk. Was die meisten Menschen nicht wissen, das wird auch so in den Geschichtsbüchern nicht so im Detail behandelt, ist, dass man eigentlich geplant hat, etwas ganz Simples, und zwar einen Rundfunksender, das ganze Deutsche Reich im Prinzip beschallen sollte. Dazu ist es nicht gekommen, und zwar aus einem einfachen Problem, aus einem technischen Problem. Es war nicht möglich, mit einem Sender alles zu beschallen. Und weil das nicht möglich war, kam man auf die Idee zu sagen, okay, dann müssen wir in jeder Landeszone einen hinstellen. Und das ist die Geburtsstunde unserer Landesrundfunkanstalten. Also wenn Sie sich heute fragen, warum gibt es denn überhaupt so viele, braucht es nicht eine? Nein, es brauchte damals mehrere, um das überhaupt verteilen zu können. Und das ist im Prinzip die Geburtsstunde unserer heutigen Landesrundfunkanstalten, wie wir sie kennen. Und man hat dieses technische Problem, was man hatte, politisch ganz clever verkauft. Man hat dann gesagt, okay, wir kriegen es nicht hin mit einem Sender. Und jetzt bieten wir den Länderleuten an, hey, das ist doch Kulturgut. Und deshalb können jetzt die Länder über dieses Kulturgut Rundfunk entscheiden. Jeder kann sich ja mal fragen, warum die Intendanten heißen. Das sind also die künstlerischen Leiter dieser Anstalt. Und die kümmern sich also um dieses künstlerische Angebot bis heute. Das heißt, Das ist eigentlich die Geburtsstunde der Landesrundfunkanstalten, wie wir sie heute kennen. Oder deshalb gibt es so viele. Und damals brauchte man, und jetzt kann man sich fragen, gab es damals schon die GEZ? Nein, die gab es nicht. Aber es gab das Reichspostministerium. Und man brauchte eine sogenannte Genehmigungsurkunde, um überhaupt Rundfunk empfangen zu dürfen. Und zwar ging es nicht darum, dass ich Rundfunk empfangen darf, sondern dass ich mir ein Gerät hinstellen darf. Also diese Urkunde wurde verliehen, dass ich mir offiziell ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereitstellen durfte. Das war so eine Urkunde und damit ging es praktisch gesehen los. Es gab aber kein Gesetz. Also wenn jemand sich fragt, gab es damals ein Gesetz? Gab es nicht. Es gab Verordnungen, aber es gab keine Gesetze zum damaligen Zeitpunkt. Wichtig war, Leute gewinnen, hört endlich Rundfunk. Das ist ein simpler Trick, umso mehr Rundfunkleute, umso mehr Einnahmen habe ich, um das Ganze in die Höhe zu bringen. Wenn sich jemand fragt, was ist denn NORAK? NORAK ist der Vorläufer des NDR. Also das sind ist formal gesehen die Vorstufe. Heute darf es eben nicht mehr NORAK heißen. Damals hieß es eben noch NORAK. Hier ging es eben darum, Rundfunkhörer zu werden. Und da konnte man im Prinzip sich so probeweise anhören, wie hört sich denn eigentlich Rundfunk an. Das war damals, Frau Merkel würde sagen, Neuland. Man wusste noch nicht so richtig damit umzugehen, deshalb ist man damit rumgefahren. Dann 1928 fing es dann an mit einem ersten Gesetz, nämlich dem Gesetz über Fernmeldeanlagen. Da wurde dann im Prinzip beschrieben, wie ist das eigentlich genau juristisch geregelt. Vorher war das nur mit einer Verordnung geregelt. Hier wurde es dann ganz genau geregelt. Und dann eine wichtige Zeit, warum dann auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk als Argumentation eingeführt worden ist, war natürlich die Zeit des Nationalsozialismus. Man muss der Fairness aber sagen, dass die Synchronität der Medien, also dass man das, sag ich mal, die wieder zusammengeführt hat, dass das staatlich war, das war schon vor der Zeit Hitlers. Also kurz davor wurde das ganze System zusammengeführt, nur logischerweise Hitler oder Goebbels hat das perfektioniert. Und hier, was Sie hier sehen, ist, das werden wahrscheinlich ganz wenige kennen, zum Geburtstag von Herrn Goebbels wurde dieses, der Volksempfänger, an Bedürftige vergeben. Also wenn Sie sozialbedürftig waren, dann haben Sie so einen Volksempfänger bekommen und durften dann frei Radio hören. Insofern, also diese Logik, also ab wann darf ich denn Radio hören oder für wen ist das gedacht, funktioniert in jeder Gesellschaft perfekt. Hier damals im Prinzip sehen Sie das, wie das abgelaufen ist. Dann vielleicht noch ein wichtiger Hinweis zum Thema des Wechsels 1945. Also Rundfunk hat existiert, logischerweise. Und jetzt ist es nicht so, das werden Sie häufig lesen, dass es dann eine Stunde Null gab, wo dann Rundfunk wieder neu resettet wurde. Das ist, wenn man, sag ich mal, einen Teil der Geschichte mit Absicht ausblenden will. Man sollte sich aber damit beschäftigen, gab es nicht irgendwie Vorbereitungen dazu und wer hat dann eigentlich die Vorbereitung getroffen? Und da kann man schon historisch rückverfolgen, dass so 1941 es losging, und zwar nicht in Deutschland, sondern in den USA und in Großbritannien. Und da gab es ganz genaue Pläne, um zu definieren, hey, wie ist das System in Deutschland zu etablieren, wenn Deutschland sich ergeben hat? Also Regel ist, Deutschland muss sich ergeben, weil sonst kann ich das System nicht kontrollieren. Und da ist definiert worden, in welchen drei Schritten das zu erfolgen hat, nämlich Schritt 1, lege den Rundfunksender lahm, Schritt 2, übernehme ihn militärisch, Schritt 3, übergebe diesen wieder an deutsche Hände unter militärischer Kontrolle. So, und so ist es dann auch genauso gelaufen. Das heißt also, 1945 wurden die Sender abgestellt, 1945 wurden die Sender durch die jeweiligen Alliierten als Militärsender übernommen. Dazu gab es dann auch Gesetze im Prinzip und es war dann letztendlich so, dass dann die einzelnen Rundfunkanstalten, so wie wir sie heute kennen, die Geburtsstunde nicht ein demokratischer Akt ist. Also so ist es zumindest für mich in der Interpretation, sondern es gab eine militärische Verordnung und in der militärischen Verordnung wurde gesagt, es ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu erlassen. Und da ist dann definiert worden, wie der zu erlassen ist. Das ist hier die Urkunde für den NWDR. Der NWDR ist der Vorläufer für NDR und WDR. Und das ist hier die Urkunde für den Bayerischen Rundfunk. Das heißt, das hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern logischerweise mit demjenigen, der stärkere Intendant ist und der definiert einfach, das ist zu tun. Und in unserer Geschichte wird heute einfach wiederholt, ja, nach BBC-Vorbild hätten wir das etabliert. Das kann alles so sein, aber es hat nichts damit zu tun, dass das Volk darüber bestimmt hat. Das Ganze geht natürlich dann ein ganzes Stück weiter. Das heißt, in der, ich nehme mal nur den Zonenbereich hier raus, in den westlichen Zonen wurde dann, Sie sehen das einfach, die Einteilung hat im Prinzip jede Besatzungszone ihre Sender gehabt. Ja? Und mit dieser Logik hat sich aber einer nicht so richtig anfreunden können, nämlich mit den Sendern, wie sie etabliert waren, Herr Adenauer. Und Herr Adenauer hatte das Problem, er nannte das Rotfunk, also den Rundfunk, den es damals gab, nannte er Rotfunk, weil er gesagt hat, hey, das ist viel zu einseitig, ich hätte gerne noch eine andere Meinung. Und kam auf die Idee, ein, das wird heute gerne bezeichnet als Adenauer TV einzuführen, und hatte dafür, das ist ein Dokument aus dieser Zeit, 1960 im Prinzip Verträge unterschrieben und hatte versucht, mit den Landeschefs damals zusammen das zu etablieren. Die Landeschefs wussten davon, aber die haben das Ding gecancelt. Und das ist die Geburtsstunde eigentlich des Bundesverfassungsgerichtes, darüber zu entscheiden, was es eigentlich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf sich hat. Wenn Sie heute sich historisch damit beschäftigen, wird das als die Stunde bezeichnet, so nach dem Motto, wir haben Staatsfunk abgewendet. Adenauer hat nicht die Macht bekommen, seinen Rundfunk zu etablieren. Und dort wurde im Prinzip auch in diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil 1961 definiert, warum der Rundfunk existieren muss, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und warum er seine besondere Berechtigung hat. Damals gab es ja auch gar keine anderen technischen Möglichkeiten. Und es wurde ein sehr wichtiger Kontext gezogen, und zwar nämlich zum Grundgesetz. Und im Grundgesetz gibt es ja einen kleinen Artikel, den Artikel 5. Und dort wird darüber gesprochen, dass es einen Artikel gibt zum Thema Presse und Medien. Und dort wird einmal kurz das Wort Rundfunk benutzt, aber natürlich nicht, dass der Rundfunk durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen ist. Aber diese Zuordnung hat im Prinzip das Bundesverfassungsgericht dann herausinterpretiert, und so ist es bis heute noch als Deutung zu nehmen. Jetzt muss man sich fragen, als dieser Rundfunk eigentlich entstehen sollte, also dieses Adenauer TV, wurde wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen, es wurde Equipment gekauft, es wurde schon definiert, wer welchen Posten haben soll. Und jetzt fragt man sich, was macht man mit all dem Geld, was man investiert hat? Und Sie werden es nicht glauben, man gründet das ZDF. Alles geht rein ins ZDF. Und die Leute, die vorher Programmdirektoren werden sollten, die werden jetzt Intendanten. Das ist jetzt der Intendant. Ja? Und da kann man sich fragen, hallo, es ist doch jetzt das Gleiche. Es hat jetzt nur ein neues Gesicht bekommen mit den genau denselben vorher geplanten Leuten. Insofern ist das aus meiner Sicht nicht die Abwehr des Adenauer TVs, sondern es kommt genau das, was geplant war, nämlich eine zweite übergreifende Anstalt, die völlig losgelöst ist von einem Bundesland. Und ich habe hier ein schönes Jugendbild noch von diesem Herrn hier. Das ist Herr Kohl. Und Herr Kohl wird Verwaltungsratschef beim ZDF. Insofern hat jeder im Prinzip jetzt seinen Sender am Start und ist gut unter Kontrolle. Ein bisschen später, 1976, wird die GEZ eingeführt. Viele Leute fragen sich ja, jetzt auch gerade im Kontext des Beitragsservice, das war schon immer so am Start. Also Leute, die sich erst jetzt wehren und sagen, hey, ich müsste mich mal dagegen wehren, gegen das System, das war schon die ganze Zeit so am Start. Es ist 1976 etabliert worden, vorher hat es die Bundespost übernommen, diesen ganzen Kontext der Verwaltung des Geldes. Dann hat es die GEZ übernommen, angeblich über 100 Millionen D-Mark damals eingespart, weil die Bundespost so teuer wäre, hat es die GEZ dann übernommen. Diesen Beitragseinzug. Dann wichtiges Ereignis ist noch 1984 bis 86, und zwar ging es darum, privater Rundfunk sollte in Deutschland zugelassen werden, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wehrte sich ohne Ende. Auch hier hilft nur wieder ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, und das hat gesagt, es darf privaten Rundfunk geben, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat für die Grundversorgung zu sorgen und ist unumstößlich am Start. Und das sind die ganzen Ministerpräsidenten, die dann später diesen ersten Staatsvertrag unterschreiben, wo sich heute mal die Leute fragen, wer unterschreibt hier welchen Vertrag. Das ist hier eine dieser Geburtsstunden 1986. Dann Wende 1990, auch die neuen Bundesländer brauchen jetzt die Versorgung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und man macht das ganz einfach, aus dem damaligen DDR-Programm macht man dann das ORF, zumindest in der oberen Berliner Zone, Brandenburger Zone. Und aus diesem ORB wird zusammen mit dem SFB dann später der RBB, und der MDR entsteht durch Herrn Kurt Biedenkopf, der definiert einfach, hey, wir brauchen ja auch noch einen Sender für Mitteldeutschland. Das ist die Geburtsstunde damals gewesen. Insofern könnte man sagen, okay, wir haben jetzt diese Landesrundfunkanstalten, von denen ich gesprochen habe, aber die Landesrundfunkanstalten, das hört ja nicht auf, haben natürlich lauter Rundfunksender, wie Sie hier sehen. Und darüber gibt es noch das Deutschlandradio, es gibt noch Arte, ZDF, Dreisat, Phoenix und Kika. Also eine ganze Menge ist am Start. Es sind über 20 Vollprogramme, was TV-mäßig ausgestrahlt wird, über 60 Radioprogramme, die ausgestrahlt werden und über 100 Streaming-Angebote, die angeboten werden. Insofern, das nennt sich halt Grundversorgung in Deutschland, damit Sie mal ein Gefühl dazu haben, was alles öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Das, was hier ein bisschen schwer zu erkennen ist, ist das Beteiligungskonstrukt. Das heißt, die ganzen Anstalten haben natürlich lauter Firmen. Und diese Firmen produzieren für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das heißt, das sind private Firmen. Ja? Und es gibt schöne Konstruktionen, gerade beim RBB gibt es so eine schöne Konstruktion. Da haben Personen Doppelpositionen. Die arbeiten einerseits beim RBB und andererseits arbeiten sie in einer dieser anderen Firmen und beziehen dort dann auch noch ein weiteres Gehalt. Und Sie sehen einfach an diesem großen Konstrukt, also es ist damit nicht abgetan, dass der Rundfunk nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, sondern eine Riesenmaschine, die dahinter ist. Einen kleinen Einblick noch in das Thema Unabhängigkeit würde ich Ihnen geben wollen. Ich würde mal gerne anfangen, nicht mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt eine schöne Behauptung, nämlich jedes Medium behauptet von sich, es wäre total unabhängig und überparteilich. Ich zeige ein schönes Beispiel, kennt jeder. Zack, die Bild-Zeitung. Was steht unten drunter? Steht einfach drunter, unabhängig, überparteilich. Jetzt liegt es an Ihnen zu interpretieren, ist das so oder ist das nicht so oder wie interpretiere ich das? Es ist nur eine Behauptung. That's it. Ja, das ist eigentlich wie ein Werbeattribut und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben einfach nur den Vorteil, dass sie politisch legitimiert sind, das Wahrheitsministerium zu sein. Das ist eigentlich alles. Also sie behaupten genau das Gleiche. Aber es ist so, dass es tatsächlich Manifestierungen gibt im sogenannten Rundfunkstaatsvertrag, wo steht, was die zu tun haben. Ich habe mich ja mal gefragt, hey, bei denen ist doch vorgegeben, die müssen objektiv sein, ja, die müssen unabhängig sein, die müssen sachlich sein, die müssen der Wahrheit verpflichtet sein. Sie sehen, das ist hier Paragraph 10 und Paragraph 11. Sie müssen objektiv sein, unparteilich in der Berichterstattung. Und es ist nicht nur damit getan, dass das in diesem Rundfunkstaatsvertrag drin steht, sondern es ist so, dass jede Landesrundfunkanstalt hat auch nochmal einen Staatsvertrag und dort sind auch nochmal Normen geregelt. Sehr interessant ist beim NDR, der zuständig ist für Tagesschau und Tagesthemen, da steht, man wäre der Wahrheit verpflichtet und man darf nicht einseitig berichten. Beim ZDF gibt es aus meiner Sicht noch die schönste Klausel. In den Richtlinien für Sendungen steht tatsächlich, die Informationssendungen dürfen dabei nicht durch Weglassen wichtiger Tatsachen, durch Verfälschung oder durch Suggestivmethoden die persönliche Entscheidung zu bestimmen versuchen. Jetzt überlegen Sie mal kurz, wenn Sie Heute oder Heute-Journal sehen und diesen Text mal kurz abgleichen, könnte es sein, dass Sie divergent das erleben. So ging es mir zumindest. Interessant ist, wenn all das so ist, wie es hier definiert ist, passiert ja Folgendes. Wir wären total grundversorgt. Ich habe Ihnen mal einen schönen Screenshot gezeigt von einer Pressekonferenz. Es geht gar nicht um welches Thema hier es geht, sondern das sind alles öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Manchmal ist eine Anstalt mehrfach vertreten. Ja, das Rundfunk ist da, das Rundfunkprogramm oder das. Sie haben ja gesehen vorhin, dass die so viele Rundfunksender haben. Das heißt, das verstehe ich immer unter Grundversorgung. 10 Mikros hinhalten, alles unterschiedliche Rundfunkanstalten. Aber was passiert denn eigentlich bei diesen Rundfunkanstalten? Berichten die jetzt was Unterschiedliches? Und ich habe Ihnen mal was Schönes mitgebracht, das fand ich einfach zu schön. Jeder kann selbst die Probe auf Exempel machen. Falls Sie noch öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen, und ich kann jeden nur dazu ermutigen, es zumindest zu archivieren, Folgendes zu machen. Also, hier sehen Sie mal einen ARD, ZDF, Tagesthemen und Heute-Vergleich. Ist identisch. Ja, also hier oben alles AD, ja, also Hollande, Hollande, ja, Frau Merkel, ja, Netanyahu, Netanyahu, ja, und so geht das weiter. Es ist identisch. Es fehlt bloß noch, dass wirklich das gleiche Berichtsmaterial benutzt wird. Und da kann man sich fragen, warum brauchen wir das eigentlich? Und warum ist das eigentlich so durchsetzungsfähig? Also wie ist das möglich, dass das so geschützt funktioniert? Und da zeige ich Ihnen mal etwas, was eigentlich sehr abgefahren ist. Dieser Mann, Kurt Beck, kam schon vorhin bei Heiko im Vortrag vor, ist ein wichtiger Mann. Der ist nicht nur in der SPD, der ist zufälligerweise Vorsitzender des ZDF-Verwaltungsrates. Wenn ich das bin, habe ich Einblick in die Finanzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der Mann erzählt aber nicht, dass er den totalen Einblick hat in diese ganzen Finanzen und wie dieser ganze Apparat im Hintergrund funktioniert. Das, was er macht, ist, er schafft gegenüber der Öffentlichkeit so eine Art Distanz und sagt, hey, wir müssen mal das gesamte System überprüfen. Zufälligerweise ist er auch noch Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Häufig wird immer gesagt, SPD-nah. Für mich ist es natürlich eine SPD-Stiftung. Was soll es denn sein? Das ist nicht nah, das ist die SPD-Stiftung. Und der Mann, und das ist jetzt wichtig, war Ministerpräsident für das Land Rheinland-Pfalz. Wenn man Ministerpräsident ist, dann hat man zufälligerweise, ohne dass er gewählt worden ist, durchs Volk eine wichtige Position inne, die den gesamten politischen Zirkus zum Thema Rundfunkrecht koordiniert. Das ist die Stelle des sogenannten Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder. So, das wird man nicht, wie gesagt, wir als Volk können ihn gar nicht da wählen, sondern man ist das automatisch, weil man der Ministerpräsident dieses Landes ist. Ich habe die Staatskanzlei angefragt, weil ich ja so ein neugieriger Mensch bin, warum kann ich den nicht wählen? Kriegen Sie einen Kessenbrief zurück? Das wäre traditionsbedingt schon immer so. So, also insofern, so viel zum Thema Demokratie. Also, jetzt nur Vorsicht, damit Sie sich die Dimension mal kurz vorstellen können. Dieser Mann besitzt drei Positionen inne im Kontext des Rundfunkrechts. Also, einerseits ist er der Mann, der totaler Insider ist vom Rundfunk selbst. Er sitzt im Verwaltungsrat. Andererseits erklärt er den Menschen nach außen hin, hallo, wir müssten irgendwie was gesetzlich machen zu diesem Kontext. Und andererseits koordiniert er diesen ganzen Kram. Und, was die meisten nicht wissen, was man aus diesem Chart hier nicht entnehmen kann, er ist gleichzeitig auch derjenige, der der Gesetzgeber ist. Er ist es natürlich nicht offiziell, das wird er nie sagen, aber ich zeige Ihnen nachher, wie diese Verquickung funktioniert. Das heißt, der Mann ist alles in einem. Der erzählt uns, hey, wir müssten zum Rundfunk was Neues tun, aber wir wissen noch nicht wie. Und wir müssten jetzt den unabhängigen Gesetzgeber damit beauftragen. Dann beauftragt er sich selbst, also seinen besten Kumpel, Sie werden es nachher sehen. Und dann kommt genau das raus, was man vorher schon geplant hat. So. Es funktioniert, Sie kennen wahrscheinlich dieses Spiel, warum diese Unabhängigkeit so gut funktioniert. Steffen Seibert, ein gutes Beispiel. Der Mann ist ja Sprecher der Bundesregierung. Was die meisten ja wissen, er war auch Moderator des ZDF-Heute-Journals. Das ist nichts Neues. Was man sich aber merken sollte, er verzichtet gerne darauf, hat er auch schon offiziell gesagt, er hat ein Rückkehrrecht zum ZDF. Das muss man sich mal kurz reinziehen. Also, das heißt, ein Mann ändert seine Position, weil er vorher beim Heute-Journal war, wird jetzt Sprecher der Bundesregierung und erzählt uns, was die Bundesregierung möchte, was wir wissen sollen. Also er erzählt uns nicht, was passiert, sondern er ist ein PR-Mitarbeiter. Achten Sie mal bitte auf seinen Wikipedia-Eintrag. Da ist dezent verändert worden, ehemaliger Journalist. Wahrscheinlich wird er, wenn er wieder beim Rundfunk arbeitet, wieder stehen Journalist. Ja? Aber jetzt ist er gerade ein ehemaliger Journalist, um die Distanz zu wahren. So, der Mann ist aber nicht zufälligerweise da, sondern er erfüllt ein paar Kriterien. Er war vorher Auslandskorrespondent. Immer darauf achten, wichtige Leute, die Multiplikatoren sind nach außen, sind zufälligerweise Auslandskorrespondenten in Washington. Egal ob beim ZDF oder bei ARD. Also die Menschen machen einen kometenhaften Aufstieg. Und die machen am besten einen Aufstieg, wenn sie vorher noch diese Kaderschmiede besucht haben. Die Atlantikbrücke. So, das zieht sich leider durch wie geschnitten Brot. Das heißt, der Mann ist auch noch Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz. Dazu braucht man eigentlich nichts weiter sagen. Wenn man sich einen Fernsehdirektor anschaut vom WDR, diesen Mann, der auch erzählt hat, dass es die Demokratieabgabe gibt, auch der Mann ist nicht nur Fernsehdirektor, nein, der Mann ist auch in der Atlantikbrücke. Diese Informationen werden die wenigsten wissen. Der Mann ist auch Young Leader. Young Leader ist eine ganz spezielle Geschichte. Das ist nämlich, man wird vorher ausgesiebt, wer könnte gut für unser System sein und kann an einem speziellen Schulungsprogramm teilnehmen, was die Atlantikbrücke organisiert. Es ist ein schöner transatlantischer Austausch und Sie müssen mal darauf achten, die Leute, die Young Leader geworden sind, was aus denen letztendlich dann in der Karriereleiter passiert ist, es geht meistens steil nach oben. So, der Mann, der jetzt die neuen Tagesthemen moderiert, auch der hat ein unglaubliches Glück, Moderator zu sein der Tagesthemen. Auch das kommt nicht durch Zufall, sondern der Mann war zufälligerweise vorher auch wieder in Washington am Start. Auch der Mann, was auch sehr schön in seinem Wikipedia-Eintrag steht, nicht mehr Atlantikbrücke, das stand mal drin, das wurde dann unter Verschwörungstheorie abgetan. Ich habe Dokumente, aus denen ergeht, dass er Young Leader 2007 war. Also wenn jemand Rückfrage hat, ich habe das Originaldokument, wo steht, dass er da war. So, dann, jeder kennt das Beispiel, mein Freund Klaus Kleber, er ist einfach eine gute Reflexionsfläche, der Mann, bekommt hier einen schönen Ordenspreis, weil er so schön systemkonform informiert. Auch diese Dankesrede ist auch sehr schön. Ich wollte von Herrn Lammert die Dankesrede haben für Klaus Kleber. Und Herr Lammert hat mich informiert, diese Rede wäre spontan gewesen und hätte kein Manuskript. Und deshalb könnte mir die nicht überreichen. Insofern schade. Man kann nur Wortfetzen entnehmen aus den Medien. Also da sieht man manchmal, was in Anführungszeichen geschrieben worden ist. Und er bedankt sich ausschließlich bei Herrn Kleber dafür, dass er dabei hilft bei der Einordnung der Informationen. Also falls die Leute nicht wissen, wie sie eine Information einzuordnen haben, Herr Kleber hilft ja dabei. So, der Mann, Sie werden wahrscheinlich dieses Szenario kennen, hat ja wunderbar erzählt, den Menschen, Er wüsste nicht, wie die Leute auf die Idee kommen würden, dass es Weisungen von oben gibt. So, der Mann braucht keine Weisungen von oben, sondern der Mann ist voll integriert aus meiner Sicht. Also zum einen ist er Teil der Atlantikbrücke, zum anderen war er Teil des Aston-Instituts. Dann, was auch sehr schön ist, das wissen die wenigsten, es gibt ein Expertengespräch, da können Sie nur daran teilnehmen, wenn Sie wirklich inner Circle sind, vom European Command. Da ist also der oberste USA-militärische Chef am Start für Europa und erklärt, wie strategisch vorgegangen wird. Auch das ist eine Veranstaltung der Atlantikbrücke. Und da würde man sagen, oh, wie kommt man an die Informationen? Das ist nicht schwierig. Und er ist auch Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz, also schön aus meiner Sicht konform im Kontext. Hier eine Fotoaufnahme von diesem Expertengespräch. Ein bisschen schwierig zu erkennen ist hier diese Aufnahme. Ich habe davon nochmal ein Close-up. Er ist auf jeden Fall dort am Start gewesen an dieser Tagung. Auch hier gilt im Prinzip eine Verschwiegenheitsklausel. Es wird nichts nach außen getragen, was hier besprochen wurde. Rundfunk und Finanzen. Heiko hatte vorhin einen kurzen Einblick gegeben. Ich will nicht zu viel zu dieser Thematik wiederholen, sondern nur Ihnen ganz einfach aufzeigen. Aus meiner Sicht ist das System am völligen Überlauf. Und zwar ganz einfaches Beispiel. Schauen wir uns mal an die Entwicklung der Rundfunkgebühren pro Monat. So, das ist jetzt nicht auf jedes Jahr runtergebrochen, weil sonst wäre die Zeitachse einfach zu lang. Man musste das jetzt auch ein bisschen umrechnen, weil wir den Euro hatten, zwischendurch ja andere Währungen im Prinzip. Man braucht sich einfach nur den Verlauf anschauen. Was man hieraus nicht sieht aus dem Verlauf ist, dass hier drin ein doppelter Zuwachs zu verstehen ist. Weil gerade in der Anfangsperiode ist es natürlich so, dass es weniger Rundfunkteilnehmer gab. Ja? Und wenn die Leute Ihnen, das ist auch ein politisches, schön weichgespültes Wort, etwas von Beitragsstabilität erzählen, achten Sie genau darauf, okay, Beitragsstabilität bedeutet, wir versuchen noch andere Zielgruppen für die Gewinnung der Finanzierung zu gewinnen. Ja? Sie sehen es auch heute, dass es mehr Gebührenzahler oder beitragspflichtige Zahler gab als vorher. Ja? Insofern, das ist der Zuwachs der Rundfunkgebühren pro Monat. Viel interessanter wird wahrscheinlich sein, okay, wie hoch sind die Erträge? Das sind jetzt Milliarden. Ja? Und da sieht man mal, okay, wie geht die Steigerungsreise denn hier hin? Diese 8,3 Milliarden, also nur für die Leute, die denken, okay, der Rundfunk hat 8,3 Milliarden, der Rundfunk hat über 9 Milliarden. Denn 8,3 Milliarden nimmt er ein über die Rundfunkbeiträge und dann gibt es noch mal eine Milliarde obendrauf, weil sie Beteiligungsfirmen haben, weil sie aus verschiedensten Konstrukten heraus natürlich auch Einnahmen generieren, die kommen noch on top. Diesen wird wenig darüber gesprochen, also das stehen nicht nur 8,3 Milliarden zur Verfügung, sondern weit über 9 Milliarden. Wenn man das wiederum vergleicht, sollte man sich einmal anschauen, das ist ein Vergleich aus 2012, damit man mal genauere Zahlen zueinander hat. Das ist also was ProSieben braucht, 3 Milliarden, also die gesamte Gruppe ProSieben, Sat.1, alles was dazugehört, auch die gesamte RTL-Gruppe braucht 2 Milliarden. Also hier hat man mal so ein bisschen Gefühl, was verbrauchen die anderen? Und bitte, ich sage mal nach dem Vorbild der BBC, also hier sehen Sie, was die BBC braucht. Ja? Und das ist, was ARD und ZDF brauchen. Also nur, dass man mal ein kurzes Gefühl hat. Und für all diejenigen, die sagen, okay, dann wäre doch dieses Vorbild der BBC okay, würde ich sagen, könnte ich sogar ein Stück mitgehen, weil die BBC hat zumindest das Agreement, genauso wie es in Schweden ist, dass es tatsächlich so der Fall ist, dass die Leute, die ausschließlich einen PC besitzen, keine Rundfunkbeiträge und Rundfunkgebühren bezahlen. Das heißt, das wäre eigentlich fair für all diejenigen, die keinen Rundfunk als Rundfunksystem benutzen, dass diese ausgeschlossen sind von der Finanzierung. Aber der BBC hat natürlich mächtig zu knabbern mit ihrem Budget, die kommen nicht klar. Und da hat der Rundfunk vorgeschlagen, hey, führt das so ein Modell ein wie bei uns. Ja? Also nur damit Sie mal kurz den Vergleich hier sehen. Dann möchte ich Ihnen auch noch mal einen kurzen Vergleich aufzählen, zeigen, den Sie vorher schon kannten. Auch so ein Intendant ist nicht zufälligerweise Intendant. So ein Intendant ist zufälligerweise einerseits vorher Tagesthemenmoderator. Das wird man natürlich nur, wenn man vorher Auslandskorrespondent in Washington war. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man in der Atlantikbrücke ist. Und darüber hinaus, hier noch mal eine korrigierte aktuelle Zahl, 375.400 Euro Jahresbudget bekommt. In diesem Gehalt ist aber auch alles an Zusatzleistungen mit drin. Nicht, dass Sie sich wundern, dass es so unterschiedliche Zahlen operieren. Die einen operieren mit den Zahlen ohne diese Zusatzwerte. Hier ist das tatsächlich mit Zusatzwerten. Jetzt versuchen Sie mal, die Zahl runterzubrechen. Wie viel Beitragszahler brauche ich denn bitte schön, um diese Zahl zu ermöglichen? Da liebe ich einfach diese Grafik. Also ein Intendantengehalt, nicht zu erkennen auf der Linie, braucht über 1787 Beitragszahler, um überhaupt sein einziges Gehalt zu ermöglichen. Da ist noch nicht berücksichtigt Pension und so weiter. Damit Sie einfach nur die Dimension vorstellen, es braucht also schon mal eine Kleinstadt, um überhaupt diese ganze Struktur am Start zu haben, ohne dass irgendwas passiert ist. Vorhin hatte Heiko schon diese Übersicht gebracht, da sind nochmal aktualisierte Zahlen. Damit Sie mal ein Gefühl haben, okay, was verdienen die oder was haben die dort an Einnahmen? Es gibt ein paar Leute, die verraten ihre Zahlen nicht. Also der Rundfunk, übrigens, das ist vielleicht noch ein guter Hinweis, der Rundfunk hat diese Zahlen vor 2013 überhaupt nicht veröffentlicht. Ja? Der Rundfunk hat die gar nicht veröffentlicht. Das heißt also, es wurde 90 Jahre lang geschwiegen, was die Leute verdienen. Und ich habe die angeschrieben, schon 2012 habe ich jeden einzelnen Intendanten angeschrieben, hey, ich habe mal eine Frage, was verdienst du denn? Du arbeitest ja hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, würde gerne mal wissen, was du verdienst. Und da wurde mir mitgeteilt, wir haben demnächst eine Transparenzoffensive vor und wir werden das dann verkünden. Insofern wurde es ein bisschen mit sehr großem Zeitdelay verkündet und der Spiegel durfte sich dann an die Heftbrüsten, an seinen Heftbrüsten, dass er die Zahlen veröffentlichen durfte. Was für ein Zufall. Insofern wurden die Zahlen veröffentlicht, aber es gibt einige Personen, die ihre Zahlen nicht veröffentlichen, und zwar der HR-Intendant, der heute ein anderer ist, aber die aktuelle Zahl sich noch auf ihn hier bezieht. Er verkündet seine Zahlen nicht und er begründet das mit einem einfachen Satz, nämlich aus datenschutzrechtlichen Gründen wäre das nicht möglich, diese Zahl zu veröffentlichen. Dann auch Herr Dr. Stoll macht das nicht und der eine oder andere wird ihn kennen. Herr Wolf veröffentlicht seine Zahl auch nicht. Das ist der Chef der Beitragsservice-Anstalt. Auch der veröffentlicht seine Zahlen nicht. Aber hier sehen Sie mal ungefähr die Dimension, wie sie abgeht. Jetzt wird man sagen, okay, die Intendanten sind alle gut versorgt. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes, was viele Leute auch nicht kennen. Das ist das Thema, was ist denn, wenn ich da so ein Vorsitzender eines Verwaltungsrates bin? Wenn Sie offiziell so eine Broschüre lesen, ja, vom ZDF oder von all den anderen, steht so eine schöne Begrifflichkeit drin, ehrenamtlich. So, ich hatte immer gedacht, in meinem laienhaften Vorstellung, ach, ehrenamtlich ist, ich mach's on top. Ja, ich brauche keine Vergütung. So, ich zeige Ihnen mal kurz, wie es funktioniert. Also, wenn man Vorsitzender oder wenn man im Verwaltungsrat ist, so ist korrekt, wenn ich im Verwaltungsrat des ZDF sitze, bekomme ich 780 Euro pro Monat, einfach nur, weil ich die Position habe. So, das ist dieser kleine Strich. Jetzt werden Sie sich wundern, worum geht das so hoch? So, der ist ja 12-mal im Monat da. Insofern geht der Strich natürlich ein bisschen nach oben. Das heißt, der Mann bekommt so um die ein bisschen über 9.000 Euro dafür, dass er diese Position innehat. Jetzt wird aber noch besser. Ich bin ja der Chef des Verwaltungsrates. Machen wir einfach mal zwei. Es rechnet sich einfach besser. Also, weil er Chef ist, bekommt er einfach das Doppelte. Das heißt, er ist hier schon bei einem sehr schönen hohen Wert. Und dann ist es noch so, wenn er wirklich teilnimmt an der Sitzung, gibt es noch mal was obendrauf. Nicht mehr so viel, weil es nicht so viel wert ist, teilzunehmen. Insofern, er hat an 6 Veranstaltungen teilgenommen, das sind dann nochmal 900 Euro. Das ist das, was er als Verwaltungsratschef bekommt. So, und das ist einfach nur, dass man ein Gefühl hat zum Thema Ehrenamt, also wenn man diese ehrenamtliche Tätigkeit und dieser Position und dazu noch weiß, was der Mann eigentlich für eine lobbyistische Funktion innehat, dann ist das nicht ohne und ist aus meiner Sicht unglaublich. Und wenn Sie denken, also viele Leute beschäftigen sich ja auch mit diesem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass dieser ZDF-Verwaltungsrat, ja, dass das ja müsste parteienlosgelöster sein. Eines der wichtigsten Akteure, der das überhaupt zum Rennen gebracht hat, ist er selbst. Also nicht, dass Sie denken, oh, das kam irgendwie vom Volk auf. Nein, das kam von ihm selbst auf. Insofern ist aus meiner Sicht, spielt es gar keine Rolle. Es spielt gar keine Rolle. Insofern, die meisten Menschen sagen sich, jo, Rundfunk und Recht, jetzt will ich mich da einfräsen. Also mir ging es genauso, ich hatte davor keinen Plan von diesem ganzen Rundfunkrecht. Und als ich angefangen habe, das zu recherchieren, habe ich gedacht, also im Netz gab es schon die ersten Informationen 2012 und es gab schon sehr eifrige Leute, die da eine ganze Menge geschrieben haben. Und ich bin ein sehr akribischer Mensch und habe gedacht, wo fängst du denn bitte schön an? Und da habe ich mich kundig gemacht und habe gefragt, was ist die wichtigste juristische Lektüre, die du kennen solltest? Und das ist dieses Werk hier. Also das ist jetzt nicht Werbung für den Verlag, aber falls jemand sich mit dem Thema Rundfunkrecht auseinandersetzen will, der sollte sich den Beckschen Kommentar zum Rundfunkrecht besorgen. 2000 Seiten stark. Und wenn jemand sagt, ich weiß schon alles über Rundfunkrecht und wie das alles historisch entstanden ist und warum die ganzen Paragraphen so sind, wie sie sind, der sollte vorher dieses Buch lesen, damit er erstmal ein Gefühl zu der Dimension bekommen hat. Ich habe mir gesagt, okay, lies das Buch. So, ich habe also angefangen, das Buch zu lesen, um erstmal zu verstehen, was geht hier bitte schön ab. Auf den ersten zwei Seiten musste ich ein bisschen stolpern, weil hier steht, wer es geschrieben hat. So, das sind 40 Autoren, die das geschrieben haben. Kann man sagen, cool, ganze Menge, ist ja auch ein dickes Buch. Von den 40 Autoren partizipieren 30 direkt vom Beitragssystem. Das heißt, die Lobbyisten, also die das Ganze inszenieren und davon partizipieren, die schreiben also die juristische Interpretation, wie ich das zu deuten habe. Und das Kuriose ist, das habe ich jetzt schon bei mehreren Gerichtsurteilen gesehen, es wird natürlich in einem Gerichtsurteil auf dieses Buch referenziert. Und das Kuriose ist dann natürlich, wenn dann auf dieses Buch referenziert wird und sogar auf einen Abschnitt, die dann auch noch von einem Kollegen geschrieben worden ist, der direkt beim Rundfunk arbeitet, muss ich immer herzlich lachen. Dass ich sage, also besser geht's ja gar nicht, dass ich die Verquickung aufzeige. Aber trotzdem ist das Buch aus meiner Sicht wichtig, weil in dem Buch gibt es extrem viele Referenzverweise. Wenn ich verstehen will, was es mit dem Staatsvertrag auf sich hat, also wenn ich all diesen Kram verstehen will, was ist denn die historische Quelle von etwas, finden Sie tausende von Quellverweisen. Und auch diese Quellverweise lese ich natürlich, nicht alle, das ist nicht möglich, aber wer sich auch mit dem Thema Grundgesetz auseinandersetzt, weil das kommt da auch drin vor, der sollte sich nicht das Grundgesetz nur durchlesen, sondern es gibt eine 14-bandige Serie, die genau beschreibt, was diese Leute, die sich das Grundgesetz ausgedacht haben, in diesen Sitzungen besprochen haben. Also wenn Sie wissen wollen, wie ist denn eigentlich jeder Passus des Grundgesetzes zustande gekommen, sind diese Sitzungen, die dort abgehalten worden sind, alle akribisch erfasst, wer was gesagt hat. Das hilft dabei, besser auch das Grundgesetz zu verstehen. Das war für mich im Merkel-Sprech auch Neuland. Das hat mir dabei geholfen, die Dimension des Grundgesetzes besser zu verstehen, warum bestimmte Interpretationen so vorgenommen sind. Nächster Step ist, was ich auch jedem empfehlen kann, das ist so ein Klassiker, der auch im Netz umher kursiert, zum Thema Rundfunkrecht. Alle erklären mir, das ist doch ein Vertrag zulasten Dritter, ich habe den Vertrag nicht unterschrieben. Das kann alles so sein. Wenn Sie die offizielle Deutung wissen wollen, dann steht hier drin, wie es zu verstehen ist. Es wird verwiesen auf dieses Buch und dann lesen Sie dieses Buch. Und in diesem Buch wird erklärt, was es eigentlich historisch mit Staatsverträgen auf sich hat und warum in unserem deutschen Sprachgebrauch es hier leider zu einer Stolperstelle kommt und wir interpretieren, okay, welche Staaten haben denn hier einen Vertrag abgeschlossen? Das hat eher einen historischen Kontext und hier wird auch genau detailliert erklärt, wie dieser Mechanismus eines Staatsvertrages abgeht. Das ist nochmal eine ganz andere Welle, wenn Ihnen, Sie können sich vorstellen, im Internet gibt es tonnenweise Informationen, wie das alles zu interpretieren ist. Ich habe keinen Plan, wie es genau zu interpretieren ist, sondern ich hinterfrage nur diese Information, woher kommt die Quelle der Information. Und das hilft mir einfach dabei, besser zu verstehen, wie auch ein Jurist, wenn er mir gegenüber was erzählt, was er denn tatsächlich dazu für Informationen hat. Klassiker ist auch immer dieses Thema, ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, ist sie eine Behörde, ist sie keine Behörde, was ist sie denn tatsächlich? Auch das ist alles definiert, auch hier gibt es einen Quellverweis, wer das wissen will, der muss dieses Büchlein hier lesen. Und hier wird genau beschrieben, was es mit öffentlich-rechtlichen Anstalten auf sich hat, wie die etabliert sind. Wer wissen will, was es mit dem Thema ungehindert auf sich hat. Es gibt ja auch Leute, die sich auf diesen Grundgesetzartikel beziehen, wo steht, dass ein ungehinderter Zugang möglich ist. Wer gerne wissen will, wie das zu interpretieren ist, auch dazu gibt es Fachliteratur. Es gibt also zu jedem Thema Fachliteratur. Und für alle Leute, die in Zwangsvollstreckungsverfahren sind, da erreichen mich natürlich kiloweise Mails und Kontakte. Jo, ganz dramatisch. Und was habe ich zu tun? Und ich kann es doch abwehren. Und die sind doch gar nicht in der Lage, das alles zu machen. Die sind doch gar nicht autorisiert. Und ich will nicht sagen, dass ich ein Spezialist zu dem Thema bin, aber ich habe mir ein wichtiges Dokument besorgt. Das ist das hier. Das ist ein mehrbändiges Werk. Und hier wird genau beschrieben, wie Zwangsvollstreckung in den Ländern abzugehen hat. Das ist im Prinzip die Bibel. Die wird ausgegeben von den Kassenverwaltern. Und es gibt einen Verband der Kassenverwalter und in diesem Buch wird beschrieben, welche Gesetzesvorlage die haben, um das alles machen zu können. Also wenn Ihnen wieder ein Vollstrecker begegnet, sollten Sie sich vorher mit dieser Thematik ein Stück beschäftigen, um besser argumentieren zu können. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, sag ich mal, schlauer zu sein als der andere, der schon jahrelang in dem Business ist, um das ein bisschen zu hinterfragen. Es ist teilweise tatsächlich so, dass manche tatsächlich keinen Plan davon haben, auch nicht Vollstrecker keinen Plan von diesem Buch hier haben und welche Regelungen hier definiert sind. Aber das eher, sage ich mal, nur für Sie zum Verständnis. Es bedarf sehr viel juristische Informationen, die man wissen muss, um sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann würde ich Ihnen noch eine Unglaublichkeit kurz erzählen wollen, damit Sie verstehen, dass aus meiner Sicht es nicht tragfähig ist, wie dieser Rundfunkstaatsvertrag eigentlich etabliert wird. Also jeder denkt ja, also ich dachte das vorher auch, dass das irgendwie ein demokratischer Vorgang ist. Ist es nicht. Das ist meine Interpretation. Denn man muss sich ja fragen, hätte sich das Volk ausgedacht, einen Rundfunkbeitrag einzuführen? Ja, und wenn sich die Gesetzestexte durchlesen, normalerweise ist das ja vom Souverän, lesen sich mal die Texte durch. Also den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie sich den durchlesen, würden Sie sagen, das würde ich mir selbst nicht ausdenken. Ja, für uns, dass wir so belastet sind, also dass der Beitrag zum Beispiel eine Schickschuld ist, all die Dinge würde man sich selbst so nicht ausdenken. Und dazu muss man wissen, ehe der Rundfunkbeitrag eingeführt worden ist, gab es ein ganz langes Szenario der Vorbereitung. Und das Vorbereitungsszenario, aus meiner Sicht, soweit ich das historisch nachverfolgen kann, lief zwischen 2006 bis 2010. Und dort hat geholfen, wenn man das hier vorne noch mal kurz sieht, dieser Herr hier, der ist nämlich Chef des Instituts für Rundfunkökonomie. Und jetzt muss man Folgendes wissen, der Rundfunk hatte schon lange das Gefühl, irgendwie haben wir ein finanzielles Problem. Und zwar haben wir immer weniger Anmeldungen. Das wird natürlich nicht so erzählt. Also wir haben immer weniger Anmeldungen. Das heißt, die Jugend meldet sich nicht mehr an. Und wir haben immer mehr Abmeldungen. Was machen wir denn damit? Also wir haben weniger Anmeldungen, wir haben mehr Abmeldungen, wir haben ein Problem mit der Finanzierung. Insofern war denen klar, wenn das so weitergeht, haben wir ein Problem. Wie können wir gegensteuern, ohne dass alle davon wissen, dass wir dieses Problem haben oder das so breit publizieren? Was machen wir? Wir beauftragen dieses Institut für Rundfunkökonomie. Und bei diesem Institut wird Folgendes gemacht. Es werden verschiedene, Dokumente erarbeitet, die alle nicht öffentlich zugänglich sind. Ja, und hier wird genau recherchiert, was wäre, wenn wir das Modell umstellen würden? Was würde passieren, wenn wir auf Gebühren, auf Beitragsmodell umstellen würden? Und in diesem Gutachten steht drin, wenn wir umstellen würden, würden wir neben der Beitragsstabilität, was eines dieser politischen Ziele war, würden wir mehr Einnahmen generieren. Das ist ein Kontext, der durch die Politiker und die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bis heute verneint wird, dass sie davon keine Kenntnis hatten. In diesen Dokumenten steht das aber als Ergebnis drin. Es ist aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich. So, ich habe nachgefragt, wie man an diese Dokumente kommt. Also mit, sage ich mal, vielen Recherchemöglichkeiten kommt man zumindest an das Endergebnis ran. Also nicht an die Detailinformationen, aber an das Endergebnis, also dass man diese Mehreinnahmen tatsächlich hat. Aber man kommt nicht an das Gutachten als solches ran. Ich habe angefragt beim Institut und beim Institut wurde mir erklärt, ich hätte mich beim Rundfunk zu melden und der Rundfunk, der gibt mir das Ganze nicht raus. Insofern, sie kommen einfach nicht an diese Dokumente ran. Aber die sogenannten Rundfunkreferenten, die haben dieses Dokument, um sich eine Meinung zu bilden, wie denn zukünftig das Rundfunkrecht zu erfolgen hat. Das war alles in dieser Vorbereitungsphase. Dann passiert was sehr Kurioses. Also, das Volk weiß so langsam durch die Politik, hey, es ist hier was Neues zu etablieren. Wir wissen noch nicht ganz genau, was da kommen wird. Ja? Und da kommt um die Ecke Herr Kirchhoff und präsentiert ein Gutachten. Und erklärt dem Volke, hey, wir könnten eine Art Beitrag einführen. Ja, obwohl das vorher schon irgendwie alles im Hinterkämmerchen, entwickelt worden ist, erklärt er jetzt offiziell nach außen mit einer richtig großen Pressekonferenz, wird erklärt, hey, ich habe hier ein tolles Gutachten, ich wurde zufälligerweise bezahlt von ARD, ZDF und Deutschlandradio, aber das jetzt mal nebenbei. Und ich komme zu der Auffassung, dass ein Beitragsmodell wirklich sinnvoll wäre, weil man wüsste heute nicht mehr, was ein Rundfunkempfangsgerät ist, das könnte auch ein Kühlschrank sein. Ja? Insofern, damit man auch diese GEZ-Schnüffler abschafft, ja, wäre doch das Beitragsmodell das Ideale. Er beschreibt das sehr im Detail, wie das zu machen ist. Das ist auch eine interessante Lektüre. Er sagt aber, man müsste das natürlich auch an ein paar Bedingungen knüpfen, zum Beispiel auch an die Bedingung, dass es keine Werbung geben sollte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Ding, Achtung, wird am 5. Mai in einer Pressekonferenz verkündet. Die ganze Welt synchronisiert, also zumindest in Deutschland, über dieses Thema, weil die öffentlich-rechtlichen Medien berichten natürlich wohlwollend über dieses Thema. Was sie nicht berichten, ist, dass am gleichen Tag eine Pressemeldung rauskommt, dass sich noch einer freut über dieses Ergebnis. Und zwar Kurt Beck freut sich wahnsinnig über dieses Ergebnis, ist natürlich völlig überrascht über dieses Ergebnis, obwohl er es ja selber beauftragt hat. Und er sagt, dass das Kirchhoff-Gutachten entspricht meinen politischen Vorstellungen. Wir können damit aus der Definitionsfrage nach dem Empfangsgerät herauskommen. Bis 9. Juni, das war damals der Zeitpunkt, werden wir einen Eckpunktebeschluss fassen, um darauf den Staatsvertrag zu bauen. Es ist noch ein schwieriger Weg, aber er ist politisch möglich. So, und ich sage Ihnen, das ist Theater excellence, denn achten Sie mal kurz auf das Datum. Also, der Mann sitzt ja im Verwaltungsrat. Das heißt, der Mann hat all die Insights. Der hat auch den Kirchhoff mit beauftragt oder kennt zumindest die Beauftragung, dass die läuft. Ja? Also, der Mann kann nicht überrascht sein. Jetzt aber, völlig kurios, was die wenigsten kennen, am 5. Mai wird also erzählt, bis zum 9. müsste man einen Beschluss über ein Eckpunktepapier machen. Es gibt eine Veröffentlichung, es gibt auch hier in Deutschland hier oder da mal einen Leak. Und dieses Dokument liegt mir vor. Und zwar, dieser Mann, zu dem ich gleich nochmal komme, sorgt schon dafür, dass es einen Staatsvertragsentwurf gibt. Achten Sie mal kurz aufs Datum. Zeitmaschine. Das heißt also, ein paar Monate davor haben wir schon einen Staatsvertragsentwurf, was genau das erzählt, was uns Herr Kirchhoff dann erzählen wird, dass das eine gute Idee wird. Wie geht das Ganze? Das funktioniert nur so, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, das ist Herr Martin Stadelmeier. Die freundliche Handshake ist wirklich wunderbar und köstlich, weil folgendes. Der Mann war mal Chef der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz. Das heißt, das sind Best Buddies. So, nicht nur, dass die Best Buddies sind, zufälligerweise ist der Mann auch in der SPD. Praktisch. So, nicht nur, dass er in der SPD ist, er sitzt im Rundfunkrat des ZDF. So, das heißt, dass die Insider unter sich machen aus, wie sie es zu machen haben und erzählen dann dem Volk das, was das Volk denn gerne hören soll oder zumindest veröffentlicht werden soll. So, und Sie können sich ja vorstellen, überall das hat die Öffentlichkeit keine Ahnung. Und viel besser wird es noch, dass dann verschiedene Gutachter dabei helfen, dass alles korrekt ist. Ja? Also Professor Papier sorgt eben dafür, das ist der Mann, der dann im Prinzip sagt, der Rundfunk müsste jetzt auch im Internet aktiv werden, legt ein Gutachten vor, wird für gut befunden, wer hat es beauftragt? Die ARD hat es beauftragt. Ja. Dann am 20. September wird das nächste Gutachten vorgelegt. Ja. Und zwar, dass alles datenschutzkonform wäre. Also die Datenübertragung der Meldegeschichten, es ist alles okay, dass wir das alles auch bei der Beitragsservice melden. Alles kein Thema. Auch das Gutachten von Herrn Bull, bezahlt vom ARD und ZDF, zeigt wieder auf, alles im grünen Bereich. So, der Staatsvertrag ist noch nicht unter Dach und Fach. Die Öffentlichkeit hat noch gar keinen Plan, wie das hier abläuft. Dann passiert Folgendes, und das ist wichtig bei politischen Entscheidungen. Sie müssen bestimmte Interessengruppen vorher abholen, wenn Sie etwas strategisch Neues etablieren. Wie macht man das? Die lädt man einfach ein mit einem Brief. Also man definiert erstmal, wer ist die Interessengruppe. Sie haben keinen Plan, wer die Interessengruppe ist, aber der Rundfunk hat einen Plan, wer die Interessengruppe ist und schreibt die jeweiligen Interessengruppen an. Und dazu gibt es kein Bild, weil diese Anhörung der Interessengruppen findet nicht öffentlich statt. Ist auch keine Presse erlaubt. So, und denen wird schon mal mitgeteilt, hallo, wir haben das und das vor. Und da wird ein bisschen abgecheckt, auf wie viel Widerstand stößt das und wo müssen wir noch ein bisschen was nachjustieren, bevor wir es der Öffentlichkeit erzählen. So, all das läuft bis zum 11. Oktober. Was passiert dann? Tada, die Ministerpräsidenten mit ihren Fähnchen kommen um die Ecke und sind besonders stolz, dass sie jetzt einen Staatsvertrag hätten, der wirklich tragfähig ist. Von allen Ländern wird er getragen. Was nicht erzählt wird, dass es sogenannte Kamingespräche gibt. Das sind Gespräche, die die Ministerpräsidenten nur unter sich führen, von denen die Öffentlichkeit keine Ahnung hat. Ja? Also diese Ministerpräsidenten verkünden jetzt, sie hätten einen tollen Staatsvertrag und sie würden diesen Staatsvertrag unterschreiben. Jetzt fragen sich die Leute, wie wird denn das zu Landesrecht? Und hier wird es aus meiner Sicht sehr kurios, auch demokratisch sehr kurios. Also, der Staatsvertrag wird formal von diesen Leuten als so ist er definiert. Und jetzt können Sie sich fragen, wie wird denn jetzt das Parlament darüber informiert, dass das Parlament müsste jetzt irgendwie zustimmen oder inhaltlich mitbestimmen? Machen die nicht. Sondern was wird dem Parlament vorgelegt? Ich habe jetzt nur das Beispiel für Berlin. Das ist bei jedem Bundesland ein bisschen anders zeitversetzt, aber in derselben Zeitperiode passiert. Also, das hier in dem Fall wird das Abgeordnetenhaus unterrichtet. Wie wird es unterrichtet? Es wird einfach unterrichtet. Hallo, das neue Dokument ist da. Sie können es gerne lesen, wenn Sie wollen. Ja, wenn Sie gerne den Staatsvertrag lesen wollen, hier, Sie können ihn lesen. Wenn Sie Verständnisprobleme dazu haben, dann wird eingeladen zu zwei Sitzungen und da tritt dann auch jemand auf vom Beitragsservice, hier in dem Fall war jemand vom RBB mit dabei, um zu erklären, wie dieser Staatsvertrag zu interpretieren ist. Also es wird immer lustiger. Also der Rundfunk erklärt jetzt selbst, wie der neue Staatsvertrag zu etablieren oder zu verstehen ist und die Parlamentarier haben keine Möglichkeit, es zu ändern. Sondern sie haben nur die Möglichkeit, sich das anzuhören. Und dann wird es richtig kurios, aus meiner Sicht ein Klassiker im Demokratiekontext. Dann geht es zur Vorlage. Das heißt, jetzt kommen unsere Parlamentarier und können mitbestimmen. Und jetzt, was die wenigsten wissen, schauen Sie sich mal das bitte an. Das ist hier ein Auszug aus dieser Vorlage. Da steht Lösung. Das Abgeordnetenhaus ratifiziert den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Alternative? Keine. Also, das heißt... Was hier ein bisschen natürlich unten fehlt, ist, belastet es den Landeshaushalt ja oder nein? Alles, das kommt natürlich darunter und das sind Gründe, warum man dem Ganzen dann auch zustimmt. Das heißt, dieser Vorgang ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und das ist für mich eigentlich ein typisches Zeichen dafür. Ich habe es in meiner eigenen Gerichtsverhandlung erlebt. Als ich das erklärt habe, wurde mir erklärt, dass das irgendwas mit Verschwörungstheorien zu tun hätte. Und dann kam dann doch der Bogen zurück von dem Richter, indem er sagte, aber das ist ja bei TTIP genauso und das wäre dann ja nicht so schlimm. So, also das heißt, wenn ich TTIP mache mit einem Rundfunkstaatsvertragslogik, wäre das nicht so schlimm. Aus meiner Sicht absolut schlimm, weil das Volk überhaupt nicht darüber bestimmt, was da inhaltlich passiert. Und aus meiner Sicht wird es natürlich höchste Zeit, dass das Volk selbst darüber bestimmt, was hier zu tun ist. Das sind Gründe für mich gewesen, warum in mir ein Gewissenskonflikt entstanden ist. Also wenn Sie all die Informationen haben, dann ist es super schwer zu sagen, ja, ich bezahle diesen Beitrag. Ja? So, jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie so ein Problem haben, interessiert das niemanden beim Rundfunk. Ja? Es interessiert niemanden. Ich bin aber ein Mensch, der sagt, es kann durchaus sein, dass die Menschen dafür noch nicht die Bewusstseinsebene haben, dass das völlig normal ist, einen Gewissenskonflikt zu haben. Es ist auch völlig normal, dass es scheinbar so ist, dass derjenige, der Rundfunk empfängt oder die Inhalte sieht, ein völlig anderes Bild hat als der Rundfunk selbst. Und da wäre es doch dumm. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass was Politiker erzählen, das, was der Rundfunk selbst erzählt, es ist alles im grünen Bereich. Es gibt nur wenige Menschen, die ein Problem damit haben. Dann wird vielleicht noch ein bisschen geguckt, in welche Ecke kann man die drängen. Ich habe das große Glück, dass ich beide Fälle persönlich im Detail kenne, den von Siglinde Baumert und den von Katrin Weihrauch. Ich weiß genau, was ist da wie abgelaufen, kenne also alle Details. Und ich frage mich ein kleines Stück, warum ist niemand von den Anwälten in der Bundesrepublik aufgestanden und hat gesagt, ich kümmere mich darum. Ja, also es ist für mich ein gutes Beispiel, wie unsere Gesellschaft scheinbar in einem Soma-Zustand sich befindet, wie in Brave New World, ja, so nach dem Motto, es ist halt so, Gesetze sind Gesetze. Wenn man aber nicht weiß, wie die Gesetze etabliert worden sind, dann hat man natürlich kein Gefühl dazu, in welcher Dramatik das Ganze abläuft. Ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze für mich öffentlich zu machen, weil ich spüre, dass ganz viele Menschen, also ich kann ja nur von dem sprechen, wie mir den Menschen begegnen, sehr viele Menschen Probleme mit dem Rundfunkbeitragssystem haben. Sehr viele Menschen haben das Problem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also wie sie berichten. Sie sagen, ich kann das nicht mehr unterstützen, was sie da machen. Und ich habe einen Weg gewählt, den die Rundfunkanstalten nicht verstehen. Aber ich kann damit sehr gut leben, weil sie wahrscheinlich ein Stück brauchen, ihn zu verstehen. Und zwar habe ich 2012 der Rundfunkanstalt mitgeteilt, Ende 2012, hallo, damals noch Frau Dagmar Reim war es gewesen, die Intendantin des RBB. Wissen Sie, ich habe einen Gewissenskonflikt und habe ihr das sehr detailliert erklärt, warum ich diesen Gewissenskonflikt habe. Und sie hat die Macht, und die hat sie, mich zu befreien. Und dann braucht es einen Moment Zeit. Die wussten jetzt nicht, wie gehen wir jetzt mit dem um. Ja, wie gehen wir jetzt mit dem um? Und die haben mir dann relativ schnell geschrieben, haben gesagt, eine Befreiung, wie Sie ja schon selbst erkannt haben, eine Befreiung aus Gewissensgründen ist im Rundfunkgesetz nicht vorgesehen. Deshalb ist es nicht möglich. Ja, tut uns wirklich leid. Sie müssen sich an die Gesetze halten. Wir müssen uns leider auch an die Gesetze halten. Und daraufhin gab es dann logischerweise einen kleinen Schlagabtausch. Seitdem bin ich, sage ich mal, in einem Status einer Klage. Ich habe vor dem Verwaltungsgericht auch eine Klage geführt. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit einem Gewissenskonflikt um die Ecke kommen, will das keiner verhandeln. Ja, das will keiner verhandeln. Ja, da geht es um Grundrechte und so nach dem Motto, wird jetzt wirklich ein Grundrecht angetastet oder wird es nicht angetastet? Insofern möchte da keiner ran. Bei mir in der Verhandlung, die ich eigentlich auch sehr interessant fand, ich kann nur jeden raten, der wirklich diesen Schritt gehen will, mal selber sich aufzumachen und seine eigene Position zu beziehen. Man erlebt wirklich wunderbare Ereignisse. Mein Fall wurde verhandelt, mein Fall wurde auch abgelehnt. Also in der ersten Instanz bin ich gescheitert. Ich kenne aber auch keinen, der auf der verwaltungsrechtlichen Ebene in der ersten Instanz durchkam. Also im positiven Sinne, sondern jeder scheitert in der ersten Instanz. Bei mir gibt es nur einen besonderen Stolperstein. Man hat mir verwehrt, in die nächste Instanz zu gehen. Ja, man hat mir das verwehrt. Was muss man denn machen, wenn man das einen verwehrt? Ganz einfach, Sie gehen zur nächsten Gerichtsstufe, zum Oberverwaltungsgericht ist es bei mir, und erklären dem Oberverwaltungsgericht, hey, das untere Gericht hat nicht zu Recht entschieden, bitte verhandeln Sie meinen Fall. Das können Sie nicht einfach so mit wenigen Texten schreiben, das müssen Sie sehr ausführlich begründen, weil sonst wird das gar nicht angenommen. Und dann hat das Oberverwaltungsgericht die schöne Macht, Sie in der Luft zu halten und Ihnen nicht mitzuteilen, ob Sie den verhandeln oder nicht verhandeln, irgendwann wird das kommen. So, Das läuft bei mir schon seit einem Jahr, also seit weit über einem Jahr liegt dieser Antrag vor, dass mein Fall zu verhandeln ist. Das Oberverwaltungsgericht hat bisher noch nicht reagiert. Und ich habe jetzt nochmal einen Beschwerdesatz nachgeschickt und gefragt, ob es nicht möglich ist, vielleicht direkt zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, weil ein Verwaltungsgericht überhaupt nicht über verfassungsrechtliche Aspekte verhandeln kann, inhaltlich gesehen. So, das sieht aber natürlich das Verwaltungsgericht nicht gerne so ein Thema. Insofern muss ich einfach warten, was das Oberverwaltungsgericht sagt. Wenn es zu lange dauert, kann man so eine Art Rüge noch starten. Ich werde auf jeden Fall bis zur letzten Instanz gehen, um zu klären, ob man gegen sein Gewissen diese Abgabe entrichten muss, vor allem, wenn man es sehr ausführlich schildert. Für all die Menschen, die analog wie ich einen Gewissenskonflikt haben, weil mich wirklich sehr viele Menschen anfragen, was kann ich tun, kann ich nicht die Anleitung mitgeben, das ist der Way out. Das System ist so gebaut, wenn Sie sich mit all dem Kram beschäftigen, es gibt kein System out. Es ist so gebaut, dass es in sich schlüssig funktioniert. Und wenn Sie der Meinung sind, ich habe den besonderen Weg, gehen Sie ihn und weisen Sie mir es nach. Es würde mich sehr interessieren. Ich bin wirklich mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die mir erklären, dass sie sich irgendwie befreit haben, wenn ich im Detail nachfrage, wie es genau funktioniert hat und wie die Dokumente bitte schön aussehen, dann ebbt der Kommunikationsverkehr ab. Ja, also ich wäre dankbar für die Menschen, die tatsächlich eine Befreiung erreicht haben, auf einem anderen Weg, mir dies aufzuzeigen, wenn das ein Weg ist, der bisher noch so noch nicht gegangen worden ist. Ich würde Ihnen aufzeigen, wenn Sie zufälligerweise dasselbe Problem haben wie ich, was Sie doch tun können, weil ich finde, es ist notwendig, dass Intendanten darüber informiert werden, dass es Menschen gibt, die das System nicht mehr mittragen können. Und da wäre der erste Schritt, der klingt für die meisten kurios, wie kann ich denn da hingehen? Ich bin doch schon frei. Wenn Sie der Meinung sind, sind Sie frei, dann müssen Sie sich sowieso nicht mit dem Thema beschäftigen. Es geht nur darum, wird das anerkannt, dass ich frei bin. Insofern stellen Sie einen Befreiungsantrag. Wie der Befreiungsantrag auszusehen hat, ist ausführlich zu sehen auf der Seite von Heiko, ist auch auf meiner Seite zu sehen, rundfunkbeitragswiderstand.de, und ist auch im Buch von Heiko veröffentlicht worden. Das ist einfach ein ganz einfacher Text, steht da, wie man sich zu befreien hat. Weil es gibt im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag tatsächlich einen Paragraphen, und der ist sehr interessant. Da steht, unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1, da sind bestimmte Befreiungsgründe geregelt, hat die Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf gesonderten Antrag von der Befreiungspflicht zu befreien. Also nicht sie kann befreien, sie hat zu befreien. Und diese Regelung war im Gebührensystem, gab es die auch schon, und da stand noch kann. Jetzt steht hat. So, wenn Sie so einen Antrag stellen, jetzt ist es so, durch Heikos Buchveröffentlichung ist es natürlich so, dass ganz viele Menschen so einen Antrag stellen, und die Rundfunkanstalten brauchen nur ungefähr einen halben Tag, um sich zu synchronisieren wahrscheinlich. Wie reagieren wir denn auf all diese Gewissenskonflikte? Und deshalb wird das standardisiert abgeschmettert mit einem kleinen Informationsschreiben, dass diese Art der Befreiung nur für soziale Kontextsituationen gedacht ist. Wenn Sie sich wieder dieses Buch hier nehmen, dann ist das tatsächlich so der Fall, wie es der Rundfunk interpretiert. Das ist korrekt. Ja, also in diesem Buch steht drin, dass das sich in erster Linie auf soziale Fälle bezieht. Aber das Wort Härtefall soll mit Absicht unspezifisch sein. Das heißt also, es kann auch ein anderer Härtefall sein, der nicht berücksichtigt worden ist. So, und dadurch, dass das System verändert worden ist, also 90 Jahre lang galt ja in Deutschland eine Logik, nämlich die, dass jeder frei entscheiden konnte, ob er Rundfunk nutzen möchte oder nicht. Das hat sich ja mit 2013 geändert. Nehme ich mal an, dass nicht umsonst aus diesem hat dass diese Klausel eine minimale Veränderung erfolgt hat, weil sie eine Art Ausstiegsklausel bedeuten könnte. Das ist nur eine Annahme, die ich habe. Ich zeige Ihnen auch nachher kurz zum Schluss nochmal, warum dies ein Ansatz sein könnte tatsächlich. Also stellen Sie diesen Antrag. Ich würde gar nicht im Detail angehen, was Sie machen müssen. Schreiben Sie ihn bitte an den Intendanten. Ignorieren Sie bitte mal den Beitragsservice. Der Beitragsservice ist offiziell eigentlich ein Teil der Rundfunkanstalt. Er operiert also im Namen der Rundfunkanstalt und tut so, als wenn er nichts mit dem Rundfunk zu tun hat und nur das Inkassounternehmen des Rundfunks ist. Wenn Sie ein Problem haben, ein Gewissensproblem, interessiert das niemand bei Beitragsservice. Sie kriegen ein standardisiertes Schreiben vom Beitragsservice zurück, schreiben Sie dem Intendanten höchstpersönlich. Ja? Und ich bin der Meinung, alle Menschen, die einen Gewissenskonflikt haben, sollten sich trauen, diesen Schritt zu gehen und ihn anzuschreiben und ihm zu erklären, warum sie einen Gewissenskonflikt haben. So, was sollten Sie als nächsten Schritt tun? Das ist natürlich dringend notwendig. Wenn Sie wirklich einen Gewissenskonflikt haben, stellen Sie die Zahlung ein. Also das ist immer wieder eine Frage. Also erster Schritt ist natürlich auch hier in diesem Kontext neben dem Antrag stellen, die Einstellung der Zahlung. Denn ohne Zahlung des Systems kann das System formal nicht funktionieren. Ich will die Euphorie nur ganz klein halten, das Rundfunksystem kann nicht pleite gehen. Das steht auch explizit drin. Ja, also nur, wenn jemand denkt, oh, wenn wir alle nicht zahlen, dann geht das pleite. Es geht natürlich nicht pleite, aber es wäre ein wichtiges Signal, was jeder Einzelne setzen kann. Ich weiß aber, welchen Druck das innerlich auslösen kann. Insofern befreien sich einfach und sagen, okay, ich zahle nicht mehr. Ich habe auch einen Gewissenskonflikt, deshalb kann ich nicht zahlen. Nächster Schritt ist, Sie werden Informationsschreiben bekommen. Lauter Informationsschreiben. Informationsschreiben haben keinen juristischen Wert. Informationsschreiben sind zum Informieren da. So, der Laie kann kaum unterscheiden, was ist denn jetzt nun von Wert von mich, für mich oder nicht. Es ist aber ganz einfach. Sie werden das gleich sehen bei dem nächsten Schritt. Und zwar Informationsschreiben informieren meistens. Die hören sich manchmal auch sehr bedrohlich an, aber sie informieren nur. Meistens steht da irgendwie Ihr Schreiben vom so und so vielten, Ihr Rundfunkbeitrag, ja, Zahlungserinnerung, Mahnung und so weiter. Diese Texte, wenn die so verwendet werden und zwei wichtige Bausteine nicht beinhalten, dann sind es reine Informationsschreiben. Wichtig, ich hatte ja gesagt, der Rundfunk stellt sich darauf ein, dass mehr Menschen einen Gewissenskonflikt scheinbar haben und haben darauf eine standardisierte Antwort. Das heißt, auch die Ebene der Intendanz antwortet Ihnen jetzt nicht direkt, sondern ein Kollege des Intendanten antwortet Ihnen und teilt Ihnen mit, diese Art von Antrag ist nicht möglich, weil der ist nur zuständig oder zugelassen für soziale Aspekte. Wenn Sie die haben, schicken Sie uns die bitte. Und die biegen dann am meisten darauf ab, dass Sie nichts mit Gewissen irgendwie wieder erwähnen. Also Sie werden erleben, dass wenn Sie Ihren Gewissenskonflikt, so genau Sie ihn darstellen, versuchen immer nicht darauf einzugehen. Oder darauf eine Biegung zu nehmen, dass der Gewissenskonflikt nichts damit zu tun hat und Sie trotzdem der Rundfunkbeitragspflicht nachkommen können. Also Informationsschreiben abheften oder bei Informationsschreiben, wo Sie diese Informationen bekommen, also wenn Sie dem Intendanten schreiben und Sie bekommen ein Informationsschreiben, dass diese Information oder diesen Antrag, den Sie gestellt haben, keine Wirkung hat, dann gebe ich den Tipp mit und dazu werden wir nochmal einen Mustertext veröffentlichen, schreiben Sie nochmal kurz Post nach. Dass Sie sich sehr darüber freuen, dass Sie eine Meinung bekommen haben vom Rundfunk, wie er der Rundfunk das einschätzt, ja, wie diese Art von Befreiung denn bitteschön gilt. Aber Sie möchten gerne eine Bescheidung haben, nicht eine Information. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Das heißt, Informationsschreiben in dem Fall, wo sie nicht relevant sind, abheften. Ansonsten versuchen Sie darauf zu reagieren, gerade wenn Sie den Antrag gestellt haben und die Anstalt sagt, dieser Antrag ist nicht gültig. Dann schreiben Sie einfach zurück, hallo, bescheiden Sie es, dass der nicht gültig ist. Was kriegt man dann als nächstes? Man bekommt einen sogenannten Beitragsbescheid. So, ein Beitragsbescheid unterscheidet sich mit zwei wesentlichen Merkmalen und auf die müssen Sie achten. Merkmal Nummer eins, es kommt das Wort Bescheid vor, meistens in der Betreffzeile. Ich habe aber schon tolle Briefe gesehen, gerade jetzt in letzter Zeit, wo schön verwirrend gearbeitet wird. Nichts ist in der Betreffzeile zu finden, sondern mitten im Text kommt das Wort Bescheid vor. Wir haben für Sie beschieden. Ja? Achten Sie bitte auf dieses Wort und ganz wichtig, manchmal auch hellgrau gedruckt, gibt es eine Rechtsbehelfsbelehrung. Wenn die drauf ist, dann müssen Sie innerhalb einer kürzeren Zeit darauf reagieren. Nämlich innerhalb von 4 Wochen müssen Sie auf dieses Dokument reagieren, ansonsten wird es rechtskräftig und Sie haben keine Möglichkeit mehr der Abwehr. So, das heißt also, so könnte so ein Text bei Ihnen lauten. Angenommen, Sie würden jetzt so einen Antrag stellen, da steht einfach Bescheid über die Befreiung. Ich kenne keinen, der den bisher hat. Ja, also das muss ich der Fairness halber sagen. Bisher kenne ich keinen, der diesen hat. Aber meistens steht Bescheid über die Ablehnung der Befreiung. So, wenn Sie so eine Ablehnung bekommen, machen Sie nächstes. Also Beitragsbescheid erhalten, Sie checken nach, ist der in meinem Sinne oder ist er nicht in meinem Sinne. Wenn er nicht in Ihrem Sinne ist, machen Sie Folgendes. Sie verfassen einen Widerspruch. Auch hier nicht groß überlegen. Sie können gerne die Vorlage benutzen, die von uns beiden zur Verfügung gestellt worden ist. Ergänzen Sie die noch mit Ihren persönlichen Aspekten, weil Sie müssten natürlich genau schauen, worauf argumentiert denn der Rundfunk bitte schön. Meistens versucht er abzubiegen. Er versucht nicht, was mit Gewissen in Konflikt zu bringen, Gewissenskonflikt zu bringen, sondern er will in erster Linie Ihnen erklären, dass sich alle an dieser Rundfunkbeitragspflicht zu beteiligen hätten. So, was müssen Sie machen? Sie müssen das innerhalb eines Monats verfassen. Das ist auch nicht kompliziert. Schreiben Sie einfach zurück, dass in Ihrem Sinne bitte schön entschieden werden muss. Und ergänzen Sie das, wenn Sie gerne möchten, um Ihre Gewissensnot, die Sie tatsächlich haben. Wichtiger Hinweis, juristisch gesehen kann die Rundfunkanstalt gar nicht über Ihr Gewissen entscheiden. Sie kann das gar nicht. Und deshalb ist das so spannend, das Thema. Ja, wie soll sie denn bitte schön entscheiden, dass das bei Ihnen ein Gewissenskonflikt ist? Den Gewissenskonflikt haben Sie für sich selbst. So, die Rundfunkanstalt kann also formal eigentlich nur aus menschlicher Sicht sagen, yo, ich sehe das, dass das echt ein Problem ist. Der Mann wäre zu begnadigen oder die Frau. So ist übrigens auch entstanden dieses ganze Thema der Kriegsdienstverweigerer. Also vorher war das nicht opportun, ja, nicht zum Bund zu gehen oder nicht zur NVA zu gehen. Und es brauchte mehrere Jahre von verschiedensten Leuten, die sich gegen das System gewehrt haben. Und erst dann wurde etabliert, dass es möglich war, sich zu befreien aus Gewissensgründen. So, und das ähnlich kann ich mir das vorstellen beim Rundfunk. Es braucht einfach Zeit, dass die Intendanten das verstehen oder die Systemverantwortlichen, die das System schützen, dass das tatsächlich ein Thema sein kann. Was kann danach passieren? Danach passiert Folgendes. Sie bekommen, wenn Sie dort einen Widerspruch eingelegt haben, immer einen Widerspruchsbescheid. So, der Widerspruchsbescheid hat wieder zwei Worte, die als Initialmerkung zu definieren sind, zu finden, nämlich das Wort Widerspruchsbescheid und das Wort Rechtsbehelfsbelehrung. So, wenn Sie das Ding bekommen, wissen Sie, okay, jetzt ist der Weg gegenüber der Rundfunkanstalt erschöpft. Da geht es jetzt nicht mehr weiter. Also diese zuständige Verwaltung kann mir da jetzt nicht weiterhelfen, sondern Sie müssen jetzt entscheiden, klage ich oder klage ich nicht. Dieser Kontext, der hier unten steht, ist für Sie einfach nur kurz zum Verständnis. Das Bundesverfassungsgericht hat 2012 erklärt, dass wenn jemand ein Problem hat mit der neuen Rundfunkbeitragslogik, das war also ein paar Tage bevor die neue begonnen hat, wenn du damit ein Problem hast, dann ist es demjenigen zuzumuten, durch alle gerichtlichen Instanzen zu gehen, bis er beim Bundesverfassungsgericht ist. Also wenn jemand jetzt besonders schlau ist und sagt, ey, ich brauche ja gar nicht zum Verwaltungsgericht, ich gehe gleich zum Bundesverfassungsgericht, seine Verfassungsbeschwerde wird gar nicht angenommen, sondern der muss durch alle Instanzen gehen in diesem Fall. Das heißt, wenn Ihnen der Rundfunk erklärt, diese Befreiung wäre nicht möglich, weil die nur soziale Kontextsituation entspricht, dann werden Sie sehen, dass in diesem Text, in diesem Beschluss steht, dass das möglich sein könnte und es wäre zu prüfen. Ja? So, dann nächster Schritt. Wollen Sie Klage erheben, ja oder nein? Keine Angst vor Klage erheben. Klage erheben ist ganz einfach. Sie gehen zu Ihrem Verwaltungsgericht und definieren Ihre Anträge, die Sie haben. Sie haben ja einen Gewissenskonflikt und Sie würden gerne auf diesen Gewissenskonflikt basierend befreit werden. Das heißt einfach, Sie stellen Anträge. Das sind nur Vorschläge, wie dieser Antrag zu stellen ist. Im Netz finden Sie dazu auch noch eine Vorlage. Versuchen Sie es bitte mit Ihren eigenen Aspekten zu ergänzen. Es ist ganz einfach, die Adresse rauszubekommen, welches Verwaltungsgericht für mich zuständig ist, weil das steht auf dieser Rechtsbehelfsbelehrung hinten drauf, welches Gericht es tatsächlich ist. Wenn Sie sich fragen, was das Ganze kostet, es beginnt so bei, je nachdem wie der Streitwert tatsächlich ist, um die 110 Euro, geht so bis 160 Euro hoch, wenn Sie keinen Juristen mit an Bord haben. Also wenn Sie mal ein Gefühl haben, was kostet es tatsächlich, eine Klage zu erheben. Und dann passiert Folgendes, dann müssen Sie ein bisschen warten, oder besser gesagt, erstmal die Verfahrenskosten zahlen. Das ist das, was ich eben gerade gesagt habe. Das wird definiert auf Höhe des Streitwertes, den Sie haben. Dadurch, dass es jetzt kleinere Beträge sind, ist es also nicht so hoch. Und dann der nächste Schritt ist dann im Prinzip, hier haben wir noch eine kleine Wiederholung drin, Entschuldigung, dann wäre abwarten und reagieren. Es ist also nicht so, dass das Verwaltungsgericht sofort zu Ihnen zurückkommt und sagt, jo, wir verhandeln Ihren Fall, ja, wir nehmen Ihren Fall an, haben wir schon lange drauf gewartet, sondern das kann dauern, dauern und dauern und dauern. Wenn es zu lange dauert, können Sie eine Rüge machen, aber das wird erstmal dauern. Es kann sein, dass Ihnen das Verwaltungsgericht verschiedenste Fragen stellt. Auf die will ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen. Das können Sie alles im Netz auch auf unserer Seite jeweils lesen. Da werden Sie einfach sehen, wie Sie darauf reagieren können. Da geht es darum, soll es ein Einzelrichter machen oder soll es kein Einzelrichter machen? Also sehr spezifische Sachen. Auch dafür können Sie jeweils Antworten finden. Manche Sachen sind vordefiniert. Dann kommt die mündliche Verhandlung. Mündliche Verhandlung, einfach gut vorbereitet sein, ausgeschlafen sein, gut gegessen haben und seine Argumente sicher sein. Beim Verwaltungsgericht wird nur eins geprüft. Es wird eigentlich nur geprüft, ob formal der Verwaltungsakt, der stattgefunden hat, ob der verwaltungsrechtlich in Ordnung ablief. Mehr wird nicht geprüft. Das ist das Tragische. Also es interessiert die nicht, ob der Rundfunk nicht richtig Rundfunkbericht erstattet. Das interessiert die alles gar nicht. Sondern die wollen nur wissen, ist dieser Bescheid ordnungsgemäß erlassen worden, ja oder nein. Prüfen Sie bitte, ob in Ihrer Klage alle Dinge berücksichtigt worden sind. Wenn nicht, ergänzen Sie das in Ihrer Klage und bringen Sie nähere Anträge mit rein. Wenn diese mündliche Verhandlung ist, ist es manchmal so, dass gleich ein Urteil gesprochen wird, aber meistens ist es so, dass es ein bisschen Zeit braucht. Dann kommt das Urteil zu Ihnen, lesen Sie es und verstehen Sie es. Sie werden sehen, wie gesagt, es geht nur um diesen Aspekt, das prüft das Gericht. Deshalb müssen Sie durch all diese Instanzen durch. Und formal ist es so, Sie müssen dann einfach checken, werden Ihnen Rechtsmittel eröffnet, ja oder nein. In meinem Fall ist es eben halt verwehrt worden und dann ist es etwas komplizierter, sich dagegen zu wehren. Aber in anderen Fällen, die ich kenne, ist das möglich, wirklich die nächste Instanz zu erreichen. Ich weiß, dass es ein schwieriger Schritt ist, all diese Steps durchzugehen. Ich kann Sie aber nur ermutigen, wenn Sie wirklich einen Gewissenskonflikt haben, seien Sie nicht verbissen. Ja? Seien Sie auch überhaupt nicht, oh, gegen das System und das, ah, nee, das ist keine gute Energie. Seien Sie einfach gut drauf und seien Sie einfach ein Teil der Veränderung. Ja, wenn Sie davon ausgehen, hey, das System verändert sich und Sie wollen gerne ein Teil davon sein, dann sehen Sie einfach, wir sind in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen. Also der Rundfunk ist in einem und Sie sind in einem und das ist noch nicht im Einklang und das braucht noch ein bisschen Zeit. Insofern ist jede Art des Aktivseins hier angesagt. Aus meiner Sicht ist es einfach so, folge einfach deinem Herzen in diesem Kontext und ich bin einfach guter Hoffnung, dass sich das in irgendeiner Form gut für uns alle fügen wird. Jo, das war's von mir. Dankeschön. Danke.